David.
Robert.
Ich habe überlegt, ich werde das niemals hinkriegen, aber ich kaper so ein bisschen ein Format von dir zum Anfang dieser Folge. Hochgegriffen, du wirst es bestimmt dann erahnen, während ich erzähle, aber fange ich mit der Geschichte mal an. Wusstest du, dass Max und Emil Skladanowski, hast du schon mal gehört? Max und sein Bruder Emil Skladanowski haben im Juli 1895 im Gasthaus Sello in Berlin-Pankow das erste Mal ihr Bioskop vorgeführt.
Firsts, okay, alles klar.
Wie, alles klar?
Nee, Firsts kaperst du quasi.
Vom 1. bis zum 30. November gab es dann nämlich Vorführungen noch in Berlin, dann im Wintergarten. Also offizielle bezahlte Vorführungen.
Mhm.
Und dann habe ich mich so ein bisschen gefragt, was ist denn eigentlich das erste Kino gewesen, was aufgemacht hat? Kam halt auf die Gebrüder Skladanowski, aber die waren nicht die ersten, die eine kommerzielle Vorführung gemacht haben. Was die meisten glauben, wer die erste kommerzielle Vorführung gemacht hat, das weißt du bestimmt, und zwar die Gebrüder Lumière.
Ja.
Am 28. Dezember 1895 im Grand Café in Paris im Salon Indien. Kennst du?
Ich bin da häufig gewesen, ja.
Okay. Aber das allererste Kino ist, das fand ich nämlich spannend, wo entstanden in New York auf dem Broadway Ecke 27. Weil Thomas Edison hatte eine andere Idee davon, wie man Kino macht. Normalerweise kennen wir ja Kino, ein großer Saal, wir gucken alle, ein Projektor, schmeißt was auf eine Leinwand. Aber Thomas Edison dachte, das wird wahrscheinlich so nicht funktionieren, dass Leute auf diese Art und Weise Filme gucken, sondern es macht am ehesten Sinn, wenn man sich vor einen Automaten stellt, in den man reinschaut. Wie durch eine Linse, du guckst durch so einen Automaten, durch so ein Glas. Und da läuft so ein bewegter Film durch, ein sogenanntes Kinetoskop. Hast du das schon mal gehört?
Nee.
Okay, du musst dir vorstellen, du stehst vor wie so einer Arcade-Maschine, so einer Box, guckst du durch und darin kannst du einen Film sehen. Und da hat das allererste Kino eröffnet, nämlich von den Holland-Brüdern, am 14. April 1894 in der eben besagten Ecke. Und da gab es 10 solche Maschinen in 2 Fünferreihen aufgebaut. Und da konnte man für 25 Cent einen Film an einer Maschine gucken oder für einen halben Dollar, also 50 Cent, ganze 10 Filme am Stück und musste von Automat zu Automat gehen.
Ja, wobei Film damals ja noch so ein hochgegriffenes Wort für 2 Minuten, wie jemand einfach auf das Bild zuläuft. Und ne, ich habe es ja schon gesagt, so der große Eisenbahnraub, letztes Mal hatten wir das war ja eigentlich auch nicht viel mehr als so ein paar
Der Re-Remake von 1903/1904. Ja, ich habe es mir gemerkt.
Du hast es dir gemerkt.
Auf jeden Fall, das erste Kino waren eben 10 Automaten und man dachte, das waren die ersten bezahlten Filmvorführungen 1894.
Ja.
Das ist das erste Kino. Hat sich ein bisschen interessiert?
Es hat mich sehr interessiert.
Warum lachst du so dabei?
Jetzt, wo die Kinos ja wieder aufmachen könnten, also überall lese ich, dass zum Beispiel die Autokinos wieder aufmachen. Und ich glaube, am 17. Mai war das, glaube ich, oder 27. öffnen in England die Kinos wieder.
Ein Tag nach meinem Geburtstag.
Ja. Oh,
ach, wir feiern den.
Bist du Krebs?
Was? Krebs ist man im Juli?
Ah, ja, stimmt. Juli, stimmt. Hatte ich nicht Juli?
Zwilling. Gerade? Zwilling. Ah. Ich, mein Hund, meine Frau, meine Katzen, wir sind alle Zwillinge.
Ihr seid alle im selben Monat geboren.
Alle, ja, meine Frau hat am 5. Juni und wir haben den Geburtstag unseres Hundes, weil es ein Straßenhund ist und wir das genaue Datum nicht kennen, auf 31. Mai in die Mitte gelegt.
Ach, ich habe das einfach selbst entschieden.
Wir hatten ja keinen Geburtstag, wir wussten, das ist ungefähr anderthalb gewesen, im Dezember anderthalb gewesen, haben wir gedacht, komm, Ende Mai ist jetzt dein Geburtstag, Cooper.
Okay.
Und damit herzlich willkommen zu Zwei wie Pech und Schwafel.
Zwei wie Pech und Schwafel. Wir haben wahrscheinlich jetzt demnächst mehr und mehr zu tun. Robert hat es ja letztes Mal schon angesagt, aber man hört jetzt überall so das Säbelrasseln. Alle bereiten sich drauf vor, auch die großen Studios, du weißt da wahrscheinlich mehr hinter den Kulissen auch.
Ich hatte das schon gesagt, dass viele so in der zweiten Jahreshälfte so viele Filme rausbringen wie sonst in einem ganzen Jahr.
Ja.
Heute auf dem Weg hier hat auch noch Konstantin Film, ich krieg quasi so regelmäßig Updates der Starttermine von den Presseservern. Und da stand heute auch nicht nur drüber neue Kinostarttermine, sondern da stand richtig, Kinos machen wieder auf, neue Kinostarttermine. Also es gibt jetzt ein euphorischeres Wording. Ich habe intern von Studiomitarbeitern schon gehört, sie buchen jetzt Spots und Clips, in denen wieder Daten drinstehen und nicht mehr bald im Kino oder bald dann und dann zu sehen, sondern sie buchen jetzt Daten und das bedeutet, sie geben wieder Geld aus für wirklich feste Termine. Das ist wirklich, klingt jetzt ein bisschen lapidar, ist aber ein wichtiger Schritt im Marketing.
Ich muss immer sagen, ich bin immer ganz überrascht von meiner eigenen Genialität. Ich habe letztes Jahr so ein Video gemacht über Corona, wie das Kino verändern wird und da hatte ich so ein bisschen geunkt und hatte genau das irgendwie auch mir schon gedacht, dass es so ein krassen Stau geben wird. Also erstmal so ein Loch an Produktion, aber dann werden wieder alle anfangen und aber werden alle schieben. Und wenn sie schieben, dann werden sie ja in die ohnehin schon, also weil Filme werden ja zum Teil auf 1 bis 3 Jahre programmiert. Also du hast ja zum Teil, ich hatte das in dem Video auch gesagt, wenn du auf Wikipedia gehst, kannst du schauen, Film in 2022 und die Liste ist schon echt dicke. Also du kannst da bis November konnte man schon letztes Jahr sehen, was bis 2022 geplant war. Das heißt, alle 2020er und 21er Filme werden dahin geschoben. Ich finde es aber ganz interessant, das fand ich jetzt auch spannend, dass Warner Brothers, die sind jetzt diese Woche gemerged mit Discovery. Hast du das mitbekommen?
Gar nicht.
Die haben, AT&T ist so ein bisschen rausgegangen bei denen. Also die genauen Business-Hintergründe muss ich mir auch nochmal zurechtlesen. Aber was man sagen kann, ist, dass die Geschäftsführung da gewechselt hat. Mhm. Und da war jetzt irgendwie wurde gemunkelt, dass das Ganze wieder ein bisschen talentfreundlicher wird bei Warner Brothers. Und dass sie vielleicht dann auch von diesem Vorhaben, alles auf HBO Max parallel zu veröffentlichen, dass sie davon absehen. Deswegen gab es diese Woche so ein paar Falschmeldungen bezüglich Dune, dass der nun doch nicht auf HBO Max kommt. Das haben sie aber gesagt, wird doch passieren. Also alle Filme, die dieses Jahr geslated wurden für HBO Max, werden bei Warner auch parallel dazu laufen. Selbst ein Dune, obwohl dann, ich glaube, der soll im September oder Oktober kommen, oder sogar in der Winterzeit. Da sind die Kinos offen.
Ich habe mir gar keinen Überblick mehr verschafft, weil du musst dir vorstellen, ich habe quasi ein Google Drive-Dokument, damit ich von allen Sachen mal drin rumschreiben kann, ab Upload-Kalender und so weiter. Und da ist auch die Vorschau fürs Kino. Für die mache ich ja normalerweise jeden Monat. Mhm. Und ich gucke jetzt immer schon ganz traurig, weil ich habe das letzte Mal im Oktober 2020 gemacht. Und ich frage mich jetzt wirklich, ob es im Juni Sinn macht, das erste Mal wieder eine Kinovorschau zu machen und wie skurril sich das anfühlen wird, dieses Script wieder voll zu schreiben. Ja,
vor allem, was dann kommt. Also was wird dann laufen? Weil ich denke nicht, dass, also es gibt ja für Juni die 1, 2 Starts, die, so ich glaube, Cruella läuft ja jetzt an.
Das ist noch ein Mai-Titel.
Ja.
Auf Disney Plus aber mit VIP-Zugang. Ja, und dann halt parallel im Kino, stimmt.
Aber Black Widow ist doch, glaube ich, im Juni, oder?
Juli, glaube ich.
Ja, siehst du, ich blick da nämlich auch nicht, aber egal. Aber ich glaube, im Juni, Juli, selbst wenn jetzt hierzulande die Kinos öffnen sollten, und das sehe ich noch nicht ganz, aber wenn es im Juli, sagen wir mal, soweit wäre, dann wird ja das wie nach dem letzten Lockdown sein, dass erstmal nichts von Relevanz startet. Also wahrscheinlich 2, 3 kleinere.
Ich bin hier gerade, versuche mich gerade durchzuklicken, weil es ist, glaube ich, im Juni ist schon ein bisschen was. Also wenn ich jetzt mal ganz schnell so durchgucke, Catweasel, Promising Young Woman.
Also diese Filme werden.
Godzilla vs. Kong steht hier noch.
Ich denke mal Nomadland, Minari, all die Filme, über die
Godzilla vs. Kong wäre aber auch nicht klein. Und ja. Tom und Jerry. Interessant, dass Warner sich gegenseitig auf den gleichen Starttermin offiziell gerade noch hat. Das hat man Nobody, Judas and the Black Messiah, A Quiet Place 2, Chaos Walking. Alles am 24. Juni. Es sind keine Blockbuster, aber Nobody and a Quiet Place 2 sind 2 Filme, auf die ich richtig, richtig
bock habe. Quiet Place 2 ist der absolute Hammer.
Ich weiß, du hast den als letztes gesehen und ich nicht. Du hast den März letztes Jahr gesehen, du hast ihn vor 14 Monaten gesehen.
Ich werde ihn mir, also ich hoffe ja, dass dann auch wieder Pressevorführungen starten. Will ich ihn mir auf jeden Fall der Auffrischung halber nochmal angucken und schauen, ob der auch beim zweiten Mal so wirkt. Aber da muss ich sagen, freut euch auf den.
Aber es sind echt schon Filme. Also 24. Juni. Es wird ein ganz, ganz schönes und komisches Gefühl, ins Kino, wieder im Kino zu sitzen zugleich. David.
Ja?
Was hast denn du zuletzt gesehen?
Also ganz als allerletztes habe ich gestern mir Der mit dem Wolftanz mal wieder angeguckt.
Die richtig lange Version? Diese 3,5?
Die drei Stunden. Die richtig lange ist ja 4 Stunden. Aber die gibt's nicht bei Amazon. Bei Amazon hast du nur die 3 Stunden
Version. Ich habe die aber letztens irgendwo online gekauft, weil Gina hatte den noch nicht gesehen vor einem Jahr. Und da hat sie die ganze Länge gesehen, digital, vielleicht, ich weiß nicht, vielleicht bei iTunes.
Kann sein, bei Amazon war nur die 3-Stunden-Fassung. Tatsächlich finde ich die 3-Stunden-Fassung aber rund, also ich brauche keine 4 Stunden, weil er ist schon, ne, man muss sich da bei solchen Filmen, wie früher auch so Lawrence von Arabien, die sind halt sehr viel langsamer, als das Kino es heutzutage ist, aber der funktioniert halt immer noch.
Könnt ihr den Hashtag starten, Release the Costner Cut.
Der Costner Cut ist ja der 4 Stunden.
Gibt es nicht noch eine längere Version? Ist das wirklich seine? Ist das seine? Ist das seine Wunschsache?
Er war ja Regisseur, glaube ich, sogar auch Produzent. Er hat das Ding ja selbst produziert. Die haben ja das keinem Studio anbieten können, weil also das ist ja zum weiten Teilen aus seinem eigenen Money entstanden.
Ja, ja.
Tatanka. So, ich habe geschaut, Oxygen. Der neue Film von Alexandre Aja, der Mann, der zuletzt diesen Krokodilfilm Crawl gemacht hat, den wir gut fanden.
Der auch recht gute Effekte hatte für wenig Geld.
Genau.
Den habe ich auch gesehen.
Ein Film auf Netflix, wo ich dachte, hey, dann dachte ich, bleibe ich doch mal auf Netflix und gucke Woman in the Window und dachte, Und dann habe ich geschaut, natürlich Love, Death & Robots, da reden wir aber im Hauptteil drüber, weil wir das ein bisschen größer machen wollen.
Die habe ich auch alle gesehen. Ich habe noch mich mit deinem Jupiter's Legacy. Mit dem habe ich mich noch ein bisschen auseinandergesetzt, aber nach anderthalb Folgen war ich so, nee, echt nicht. Nicht meins, bitte weg damit. Und Invincible habe ich komplett gesehen. Da hattest du aufgehört irgendwie nach Folge 4 oder 5, oder? Oder hast du es durchgesehen?
Ich hatte aufgehört nach Folge 3, glaube ich. Ich wollte nicht weitergucken, weil mich das nicht so großartig interessiert hat.
Dann. Knallerding.
Ja?
Ja, Knallerding.
Aber wollen wir da nicht da auch im Hauptteil drüber reden?
Können wir gerne machen. Macht auch völlig Sinn. Aber wir haben trotzdem mit Oxygen und The Woman in the Window, was worüber wir mal kurz reden wollen. Was willst du zuerst, ne? Gute oder schlechte Laune? Gute oder schlechte Laune?
Lass mal erst mit guter Laune anfangen.
Also Woman in the Window.
Ja.
Nein.
Nein.
Oxygen. Oxygen. David, erzähl doch mal, worum es darin geht. Was ist denn Oxygen?
Oxygen ist...
Sauerstoff.
Ist Sauerstoff, genau. Es geht um eine Frau, so ein Single-Location-Thriller. Man kennt die ja so ein bisschen, wie Buried hieß der, mit Ryan Reynolds, wo er...
Den ich mochte.
Ja, mochte ich auch. Wacht auf in so einer... in einem Sarg, weiß nicht, wie er hingekommen ist und versucht dann da irgendwie zu entkommen. Es gibt andere Filme, also es gibt, ich weiß, glaube ich, der heißt, glaube ich, Frozen oder auch irgendwie so in der Richtung, da ist so ein Paar, das in einer Schneegondel oder in einem Skilift. Der Skilift bleibt stehen und sie sind in frostiger Höhe, niemand ist mehr da und sie müssen da irgendwie wegkommen. Und ich glaube, dann kommen noch Wölfe dazu. Also es gibt viele dieser Filme, ich glaube auch...
Saw 1 müsste ja auch eigentlich als Single-Location-Film...
Nee, gar nicht.
Rückblenden,
gar
ne?
nicht. Ja, ja.
Ach stimmt, das ist ja Rückblenden.
Der findet ja bei zweiten Teil noch draußen vor.
Aber es gibt Zählt Cube? Nee, ne? Weil die da von Fläche zu Fläche wechseln? Oder würdest du Cube
eher
dazu
nicht.
Zählen?
Also Single-Location ist wirklich nur... und die sind ja meistens auch dann auf eine Person beschränkt. Also Lockett zum Beispiel, kennst du den?
Ja.
Wo er mit dem Auto fährt die ganze Zeit. Der würde als Single-Location zum Beispiel...
Einer der besten Filme, also ein sehr guter Film von Tom Hardy.
Ja.
Hier, krasse BMW-Werbung. Der heißt im Deutschen... Lock, der hieß...
Weiß ich glaube Locke. Der hieß, glaube ich, Lock.
Nee.
Kannst ja nochmal sagen. Hier ist es Melanie Laurent. Ihr kennt die vielleicht aus Inglourious Basterds, die aufwacht in einer Kryokammer. Ja, also so eigentlich so Science Fiction, eine Kammer, in der man eingefroren wird und in der man dann, eigentlich sagt man, medizinische Notfälle überlebt oder sie wird dann häufig auch benutzt, um... lange Reisen in Science-Fiction-Filmen zu überstehen. Ne? In Alien zum Beispiel erwachen sie am Anfang aus ihren Cryo-Base und sie erwacht genau in so einem Ding. Und dieses Teil ist mit einem sehr leistungsfähigen Computerprogramm ausgestattet, mit dem sie dann auch redet. Dadurch ist sie nicht so ganz so allein. Das machen die ja meistens auch. In Buried war es so, dass Ryan Reynolds ganz viel telefoniert hat. Dadurch gibt es zumindest noch Kontakt mit einer Person. Das müssen sie ja auch machen, damit sie auch irgendwie so Wahrheiten und kleine Secrets revealen können.
Ich habe eine Zwischenfrage. Ich finde zum David hat gerade unglaublich nett es akzeptiert, dass ich eine Zwischenfrage habe.
Ja, weil du dich so nett gemeldet hast.
Ja, ich bin ja der Meinung, dass sowas wie Oxygen, bei mir hat Spaß gemacht. Da sollten wir jetzt wirklich versuchen, nicht zu spoilern, weil der Film schon auch ein schönes, also ein interessantes Szenario aufmacht. Das
wollte ich
nicht
doch gar nicht.
Nee, es war kein Vorwurf. Wollte aber den Vorschlag geben, dass wenn wir Filme schlecht finden, wie The Woman in the Window, der nur mit einem Twist Gewitter daherkommt, was völlig dumm ist, da finde ich, könnten wir dann eigentlich spoilern, oder?
Klar.
Also gute Filme, wo man echt was von hat, nein. Schlechte, also wo man aber sagt, das ist wirklich jetzt nicht doll, da zieht man durch. Okay, gut, bitte. Entschuldige für die Unterbrechung.
Ja, und sie fragt halt diesen Computer dann, wer bin ich? Ne? Sie hat das Gedächtnis verloren, sie weiß gar nichts, wer bin ich, wie komme ich hier raus? Der Computer ist so wie alle Computerprogramme, sagt bei der Hälfte aller Anfragen, kann ich nicht bearbeiten oder funktioniert nicht oder Internetverbindung ist schlecht. Und sie arbeitet sich dann langsam dazu durch, erstmal zu der Frage, wer bin ich, aber auch, wo, ne, was ist hier eigentlich los und klärt dabei gleichzeitig auch die Frage, komme ich hier irgendwie raus, ja oder nein? Und das ist meiner Ansicht nach tatsächlich einer der gelungeneren Single-Location-Filme, auch wenn er mir viel zu lang ist. Der ist, ich glaube, 100 Minuten lang.
101.
Und hätte mindestens eine Viertelstunde verlieren dürfen. So, weil ich immer wieder das Gefühl hatte, das dauert mir jetzt ein bisschen zu lang. Und da ist mir jetzt zu viel Melanie Laurent, wie sie wieder die Nerven verliert. Das, wenn sie die Nerven verliert, spielt die aber wirklich krass. Was ich sehr mochte, ist, wie die Kamera mit den engen Gegebenheiten spielt. Das war in Buried schon wirklich spannend, was sie damit gemacht haben. Und hier ist es das auch. Man muss aber auch sagen, so viel Neues machen sie jetzt auch nicht. Also ihm fällt jetzt nichts ein zu dem Genre, was man nicht schon zigmal gesehen hätte. Es ist aber ein interessanter Film, weil der ist entstanden in der Corona-Phase und sicherlich auch ein bisschen informiert durch diese Corona-Phase, weil es geht, ne, ich will nicht zu viel verraten, aber es hat tatsächlich auch irgendwie ein paar Anleihen und so dieses Gefühl, sozial distanziert und abgeschlagen zu sein von anderen Menschen, das wird ja da, ist ja quasi das Hauptthema. Und das finde ich interessant, gerade so einen Film jetzt zu gucken.
Ich mochte auch sehr bei dem Film, dass auf der einen Seite bei mir sofort dieser Survival-Gedanke so mit rein eingesetzt hat und ich mich fragen würde, okay, was würde ich machen? Und dass diese Hauptfigur in den meisten Momenten auch relativ effizient versucht, weil das ganze Szenario wird mit einem immer geringer werdenden Sauerstoffrest. Also sie wacht auf, die hat 35% Sauerstoff, ist in dieser Kapsel noch drin. Das ist quasi so der Taktgeber, der Rhythmus, mit dem sie gegen die Zeit rennt. Dass man sich wirklich fragt, okay, was würde ich jetzt tun? Und dass die Figur in den meisten Momenten dann auch wirklich so agiert, dass ich denke, kann ich nachvollziehen. Wenn es dann immer mal emotional ein bisschen zu viel für sie wird, denke ich mir, oh, jetzt fängst du an, Zeit zu verschwenden für Dinge, die nicht Prio haben sollten. Andererseits kannst du dann immer noch sagen, ist jetzt eine psychische Sonderbelastung, die da eintritt. Vielleicht ist man dann so drauf. Da bin ich immer nicht ganz mitgegangen. Was ich aber richtig cool fand an dem Film ist, man fragt sich ja, wo ist man? Ist man irgendwo vergraben? Ist man mit dieser Kapsel in einem Labor? Wo befindet sich diese Kapsel verdammt nochmal? Ich finde, da entsteht dann etwas, was ich so hab nicht kommen sehen. Und das macht er, glaube ich, auf eine clevere Art, wo ich auch so ein bisschen das Gefühl hatte, okay, geht das Genre auch nochmal einen tieferen Gang.
Und Schritt, den es noch nicht gegangen ist.
Ja, und es gibt letztendlich auch mit dieser Frage dieser Frau da drin durchaus auch moralisch-ethische Punkte, über die man danach diskutieren kann. Und damit ist er mehr als nur so eine Überlebensgeschichte. Und das rechne ich dem an. Am Ende bleibt es aber ein Film, den man wirklich einmal guckt, aus meiner Sicht, weil dann funktioniert es nicht mehr, glaube ich. Du kannst dieses Erlebnis einmal so mitgehen. Und das ist aber auch okay. Man muss einen Film nicht immer 3-4 Mal sehen können. Aber wo so oft immer drauf rumgeritten wird, dass auch die Streaming-Plattform oft so viel Müll hätten. Oxygen sah im Trailer gut aus und konnte aber auch abliefern im Film, fand ich.
Ich finde vor allen Dingen, dass Alexandre Aja jemand ist, der ist ja ganz seltsam gestartet. Kennst du dessen Anfänge? Hot Tension oder High Tension hieß
Nein.
der? Das war so ein französischer Thriller, der so in dieser Phase kam, wo plötzlich aus Frankreich ganz viele harte Sachen kamen. Inside war so ein Film oder L'Intérieur hieß der, glaube ich, wo so eine schwangere Frau von einer anderen Dame in ihrem Haus angegriffen wird und sehr, sehr brutal dann irgendwann wird. Oder wie hieß denn der? Martyrs zum Beispiel. Auch
ja,
ein Film.
Der ist sehr beliebt auch.
Also da gab es so einige Sachen, die damals in dieser Phase kamen und der war dann auch hauptsächlich brutal. Und dann ist Alexandre Aja aber nach Amerika gegangen und machte dort Mirrors. Der konnte man so mittelmäßig finden mit Kiefer Sutherland, hatte aber diese eine Szene, die jeder kennt, wo sie in den Spiegel guckt und dann sich selbst an den Kiefer greift und was dann passiert, ne, fand ich damals spektakulär. Ich liebe allein darüber nachzudenken an die Szene, weil alle, die damals mit mir im Kino saßen, alle so, das finde ich toll. Oder das Hills of Ice Remake hat er zum Beispiel gemacht, Piranha hat er gemacht, fand ich auch ganz toll. Und dann jetzt eben auch Crawl. Und der hat über Jahre immer wieder Horror gemacht oder zumindest mit Horroranteilen und arbeitet sich so jetzt so langsam ins Thriller-Genre vor, zeigt aber auch, dass er mit Charakteren immer besser umgehen kann und dass er mit Spannung umgehen kann. Ich fand bei Crawl, da hatten sie auch schon ein sehr abgegrenztes Setting, hatten wirklich gute Schauspieler und er musste mit diesem Setting, musste er maximale Spannung erzeugen. Und ich finde, das gelingt ihm jetzt hier auch sehr gut. Deswegen ist ein Mann, dem ich sehr gerne zugucken möchte, auch bei dem, was er als nächstes macht. Ich hoffe, der bleibt auf ewig in diesem Genre, weil das beherrscht er einfach. Ja, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob der Mann eine Komödie hinbekommen würde oder einen Polit-Krimi, aber das kann er so. Und wenn der da seine Fähigkeiten weiter schärft und vielleicht auch mal ein größeres Budget bekommt, wer weiß, was der so machen kann.
Aber weißt du, wer einen guten Politikfilm zuletzt gemacht hat? Bio-Biopic?
Hau raus.
Bio-Biopic. Politik-Biopic. Joe Wright. Hm. Hast du die dunkelste Stunde damals gesehen?
Ich hab die gesehen,
Fand's
ja.
Fand's blöd?
Nö. Aber auch nicht gut. Also es ist ein Film, der funktioniert. Es ist wieder einer dieser typischen Oscar-Filme, wo die Hauptrolle ganz viel Bass bekommt und deswegen eine Nominierung da ist. Aber der Film dahinter eigentlich höchstens mittelmäßig ist.
Anna Karenina. Ich kann es immer nicht aussprechen.
Anna Karenina.
Das ist mein Massachusetts für dich. Anna Karenina.
Anna Karenina.
Alter, das ist mein Massachusetts, was du nicht aussprechen kannst. Kannst du es einmal versuchen?
Massachusetts.
Komm einmal gerade raus.
Massachusetts. Geht nicht.
Massachusetts.
Es geht nicht. Sag ich doch.
Okay, fühlst du dich bloßgestellt, wenn ich dich nochmal bitte, das zu sagen?
Es geht nicht, ich weiß es nicht.
Moment meines Tages. So. Okay, er hat Anna Karenina dann auch gemacht. Wer ist Hannah ab, bitte? Stolz und Vorteil, den katastrophalen Pan. Und jetzt?
Der hat wirklich, es ist wirklich krass. Wer ist Hannah ist nicht schlecht und ich glaube, Abbitte ist auch nicht schlecht. Aber Stolz und Vorurteil, einer der schlechtesten Filme, die ich je gesehen habe. Anna Karenina noch mal schlechter und Pan habe ich mir dann gar nicht mehr angeguckt, weil wollte ich nicht mehr sehen.
Dann Dunkelste Stunde aber, jetzt mal, also ist jetzt wirklich kein schlechter Film.
Ist kein schlechter Film, aber jetzt auch.
Und dann kommt The Woman in the Window. Klingt schon vom Titel und vom Trailer her wie eine Hitchcock-Fenster zum Hof-Remake, ist aber Bestseller-Verfilmung von einem Buch von A.J. Finn von 2017.
Ja, hat man viel von gehört von dem Buch, nämlich gar, genau gar nichts.
Ja, ich weiß nicht, ich lese aber auch keine Bücher, also und ich sehe dich auch selten Bücher lesen.
Ja, ich lese auch nur Sachbücher.
Also ja gut,
nur,
aber was hatten die Aussage von zwei Typen, die keine Bücher lesen, ja, über den Buchmarkt
gut,
für eine Wertigkeit?
Man muss aber schon sagen, ich finde ein richtig erfolgreiches Buch, davon hört man auch, wenn man sich nicht mit Büchern auskennt.
Ja, schon, aber ich glaube, wenn wir uns beide jetzt hier von der New York Times die Top 20 Bücher mal durchlesen, sagen, schütten, ziehen wir bei allem die Schultern hoch und sagen, ja, nie gehört.
Na gut, den gebe ich dir, aber ich würde schon auch meinen, dass, also es ist jetzt kein Buch, was besonders durch die Decke gegangen
okay,
ist.
Okay, was ist das letzte durch die Decke gegangene Buch deiner Meinung nach? Jetzt mal
komm. Die Bibel.
Der Koran kam da sogar noch später, ist auch durch die Decke gegangen. So, jetzt, das war humoristisch veranlagt. Bitte, es war weder blasphemisch gemeint, ich will niemanden diskriminieren an dieser Stelle. Der IKEA-Katalog übrigens geht auch immer.
Am Anfang, glaube ich, die Kamera, in den ersten 10 Minuten fährt die Kamera durch die Wohnung von Amy Adams und was läuft?
Haus.
Haus. Und was läuft auf dem Fernseher in ihrer Wohnung? Haus. Welcher Film?
Irgendein Hitchcock bestimmt.
Ja, welcher?
War da Fenster zum Hof?
Ja, Mann.
Okay,
also,
gut. Also, es waren ja mehrere Klassiker.
Hitchcock. Warum sollte denn irgendein Hitchcock-Film in
Nee, weil da, glaube ich, noch mehr von Hitchcock mit drin ist. Und
ich glaube, es liefen noch ein paar andere.
Ich habe mir die 4 Filme kurz durchgelesen und es wurde vor allem mehr Bezug auf andere Filme genommen, immer in der Presse anscheinend, was da porträtiert worden ist.
Ich habe dir eine SMS geschrieben.
Eine WhatsApp. Die Leute denken immer, du bist richtig alt, wenn du SMS sagst.
Ja, bei mir ist das auch noch eine SMS.
Wirklich?
Also, ja, warum
alle
denn
wechseln
nicht?
Jetzt bei mir zu Signal übrigens.
Okay.
Weil keiner mehr WhatsApp will. Weil
können wir jetzt mal diese Kritik?
Ja, können wir machen, aber ich wollte nur mal sagen.
Warum ist denn das so wichtig, ob das jetzt WhatsApp oder SMS?
Na, weil wir dann nicht mehr kommunizieren können vielleicht zukünftig. Ich habe so einen Zugzwang.
Wechselst du zu Signal?
Ich weiß auch nicht, wenn meine Frau wechselt und die Familie meiner Frau hat schon eine Familiengruppe auf Signal. Ich fühle mich so gezwungen, es ist ganz komisch. Aber
kann man nicht beides haben? Geht das nicht?
Na, ich glaube, man soll ja eben weg von WhatsApp. Ich weiß es nicht, aber die werden übrigens vielleicht bald Werbepartner von uns im Podcast. Fällt mir gerade ein. Ich würde das trotzdem drin lassen. Gut, weiter geht das hier mit...
Mit Joe Wright, ja. Joe Wright und seinem Film. Ich habe dir eine WhatsApp geschrieben und darin meinte ich, Robert, ich weiß, ich sage das häufig, aber ich habe den neuen schlechtesten Film aller Zeiten, nämlich Woman in the Window. So mies ist er natürlich nicht, aber das dauert gar nicht lange. Ich glaube so, ne, man merkt es relativ schnell, wenn ein Film immer wieder am Anfang Situationen aufbaut, wo ich denke, oh, was ist das denn? Und ich glaube, 20 Minuten drin dachte ich so, oh Gott, das wird ja immer, immer, immer schlimmer. Weil er ja auf der einen Seite so nach Schema F aufgebaut ist, also Dinge macht, die schon 100-mal gemacht wurden, unter anderem in Das Fenster zum Hof und da auch nochmal zigmal besser. Und aber so mit den Schauspielern und mit Weltklasse-Schauspielern wie Gary Oldman, bei dem ich noch nie verstanden habe, warum er alle 2 Filme einen absoluten Geniestreich abliefert und dazwischen nur Schrott macht. Das ist wie Ben Kingsley und wie sie alle heißen. Ständig, ne, dann ist er in richtig krassen Sachen dabei, wie Die Dunkelste Stunde. Und dann ist er wieder
das
der Bösewicht.
Das ist ja mal ein Ranking. Schauspieler, die abwechselnd gut und schlecht sind. Sacha Baron Cohen zum Beispiel wäre da bei mir auch drin.
Stimmt, der hat, ja, diesen Bixby Brothers oder wie der hieß.
Sacha Baron Cohen macht immer mega krass in Musical oder Dramen, auch hier Trial of the Chicago 7 und dann wieder was richtig Mülliges.
Meine Frau schwärmt von The Spy auch ganz krass. Das läuft, glaube ich, auf Netflix oder auf Amazon, glaube ich.
Okay, gut.
Soll auch wohl richtig gut sein.
Aber es ist ja auch Julian Moore, Jennifer Jason Leigh, Anthony Mackie, Wyatt Russell, der ja auch gerade, der krass
Julian
ist ja
Moore
wirklich.
Kommt 10 Minuten vor.
10 Minuten ist jetzt aber trotzdem auch eine Zeit.
Jennifer Jason Leigh guckt dreimal in die Kamera. Gary Oldman jetzt ja auch nicht viel mehr. Anthony Mackie läuft durch den Hintergrund. Ansonsten ist seine Stimme zweimal zu sehen. Also eigentlich.
Es gibt schon eine wichtige Szene für die Hauptfigur.
Stimmt, ja.
Entschuldige. Also wir spoilern bei schlechten Filmen, wie gesagt, oder was? Es gibt schon die ganze Hintergrundgeschichte. Nee, du hast ja recht. Ich sag ja auch nicht als verteidigend. Ja, ja. Ich wollte nur unterstreichen, da sind große Namen im Cast, aber daraus wird original nichts gemacht.
Nee, und der Rest ruht auf den Schultern von Amy Adams, die hier für mich ihre schlechteste Leistung, die sie je abgeliefert hat. Das, was aber, glaube ich, auch an dem Drehbuch und an der Regie liegt.
War das Hillbilly Elegy? Da ist sie doch die Hauptdarstellerin auch, oder?
Den habe ich gar nicht erst geguckt, weil der so miese Kritiken bekommen hat.
Bin ich mal gespannt, wann du den guckst, ob du dann sagst, ich nehme alles zurück, das ihre schlechteste Leistung.
Naja, ich habe sie ja auch in Nocturnal Animals gesehen, den fand ich ja auch ganz, ganz, ganz schlimm. Und da war sie auch wirklich echt nicht gut. Aber hier, finde ich, der funktioniert gar nicht, weil er ruht auf dieser einen Location, auf ihrem Haus, auf ihrer Person. Sie fand ich mehr unsympathisch, weil ich konnte ihr auch nicht ganz folgen. Ich habe nicht richtig verstanden die emotionalen Stakes, weil relativ spät erst erklärt wird, was ist bei ihr eigentlich passiert. Aber diese Reveals funktionieren dann auch leider gar nicht mehr. Die Dialoge sind ganz, ganz, ganz doll schlimm. Und diese Figuren sind alle, ich konnte nichts damit anfangen. Ich habe keine Connection gefunden. Sie trifft dann ganz kurz die Frau von nebenan. Darum geht's hier. Sie beobachtet ein Verbrechen in der Wohnung gegenüber. Und diese Frau trifft sie kurz vorher. Das ist Julianne Moore. Und die führen ein Gespräch. Und in diesem Gespräch dachte ich schon, ich guckte so aufs Handy nebenbei und merkte, wie ich abgeschweift bin. Das hat nichts davon hat mich gepackt. Dieses Gespräch waren 10 Minuten leere Phrasen. Und ich dachte so, wer hat denn das geschrieben?
Was mich eigentlich sehr gestört hat, und das muss man vielleicht auch zur Einordnung des Films sagen, diese Hauptfigur, Dr. Anna Fox, verlässt ihr sehr teures und großes Haus in Manhattan, nicht was ganz dunkel eingerichtet ist, weil sie Agoraphobie hat. Ist eigentlich eine Kinderpsychologin. Und ich wette, dass dieser Bestseller, der dem anscheinend zugrunde liegt, ganz viel Zeit darauf verwendet, erstmal so ein Psychogramm abzubilden, was das für eine Krankheit ist und wie sich dieser innere Kampfjemand anfühlen muss, der sich nicht traut, maximal mit einem Regenschirm 1-2 Schritte aus der Tür zu gehen und dann in Angst und Panik verfällt und wieder zurück muss. Das versäumt der Film völlig. Der Film zeigt ganz selten, dass es mal irgendwie einen inneren Konflikt der Figur gäbe und warum diese Angst da ist und warum es quasi das Zuhause ihr Gefängnis ist. Und damit gibt es überhaupt keine emotionale Verbindung zu dieser Hauptfigur und auch kein Interesse, was da passiert. Und vor allem wird der Film dann schwierig oder schlecht, weil er ganz viele Motive aufmacht, nämlich diese Frage, was hat diese Hauptfigur beobachtet, was ist da passiert, um dann am Ende mit einem Twist und dem nächsten um die Ecke und dem Schwächsten obendrauf zu kommen, wo dann auch noch die beiden Figuren, die dafür verwendet werden, völlig overacten. Also viel zu drüber spielen und völlig absehbar wird, wo diese Nummer hingeht.
Wyatt Russell oder wie der hieß?
Wyatt Russell, aber vor allem Fred Hettinger. Ethan, der Sohn der Familie drüben. Ja. Also diese Story, da kommt dann irgendwann einer an und erzählt die ganze Geschichte. Die große, dumme Offenbarung. Und das funktioniert einfach nicht. Und dann ist der Film wirklich, finde ich, super enttäuschend und super langweilig. Ich finde ihn aber eigentlich visuell nicht unstark.
Ja, er macht sowas. Ich hatte das Gefühl, als hätte Joe Wright sich Panic Room von David Fincher zweimal zu oft angeguckt und hat dann gedacht, okay, Panic Room kann ich nicht remaken, der ist zu neu. Machen wir einfach einen Film, der auch in so einer Location spielt. Nehmen wir einen Film von Alfred Hitchcock. Alfred Hitchcock zu remaken hat noch nie zu Problemen geführt. Und also irgendwie habe ich überhaupt nicht verstanden, was der sich dabei gedacht hat. Weil das ein Zusammenklauen aus allen Dingen ist, die man schon mal gesehen hat, aber wie gesagt auch visuell von großen Künstlern. Ich muss sagen, wenn die Kamera so in das Treppenhaus switcht und dann wieder hochzieht und so, das ist so ein bisschen, erinnerte mich dann an Kamerafahrten wie sie Fincher in Panic Room, ne, wo er dann durch den Henkel der Kaffeemaschine durchfährt und dann durchs Schlüsselloch und so. Das ist auch, ne, viele sagen da immer, es ist sehr prätentiös, wie da mit der Kamera dann in solchen Filmen.
Hast du dieses Wort?
Okay.
Also weil das Wort prätentiös ist selbst an und für sich prätentiös.
Gut, Robert, sag bitte dann.
Nein, es gibt nicht. Nee, ich wollte. Nee, hast du dich jetzt angegriffen gefühlt?
Nee.
Ich finde dieses Wort ganz schlimm, weil prätentiös bedeutet ja, soweit ich es weiß, immer vorzugeben, mehr zu sein, als man ist, so etwas Intellektuelles innehaben, was man eigentlich gar nicht hat. Und ich finde ganz oft, dieses Wort prätentiös wird immer verwendet von Menschen, die sich genau damit abgrenzen. Wenn ich habe eine richtige Aversion gegen das Wort prätentiös. Entschuldigung.
Ja, aber das legst du ja da rein, also das dann würdest du...
Na, weil ich zum Beispiel das Wort, ich glaube, ganz viele Menschen kennen dieses Wort nicht und man grenzt sich automatisch, also ich kannte prätentiös, obwohl ich jetzt kein sprachlich Unbewandter bin, musste irgendwann, und das gar nicht so lange her, vor 2 Jahren oder so, ich irgendwann mal googelt, was genau bedeutet eigentlich prätentiös.
Aber wenn du daran gehst, also dann würde das ja bedeuten, dass alle Erwachsenen nicht mehr mit Kindern reden dürfen, weil die wissen bis zu einem gewissen Zeitpunkt ja auch nicht, was Wörter bedeuten.
Ja, aber ich habe noch niemanden getroffen in meinem Leben, der das Wort prätentiös verwendet hat.
Ja, aber ich bin Journalist.
Und das dann, nein, es geht nicht um dich, aber ich habe das ganz oft so von Kritikern und von auch so bei Jury-Sitzungen und so erlebt, dass Leute nicht erklären weiter, was sie damit meinen. Das ist wie, ich glaube, das Wort prätentiös und das Wort Rezipient. Das sind die beiden Worte, die ich aus irgendeinem Grund überhaupt nicht leiden kann.
Ja, aber im Optimalfall passiert ja dann was bei dir zum Beispiel passiert ist, dass du sich gesagt hast, ich setze mich hin und lese mir durch, was könnte das Wort heißen. Weil ehrlich gesagt finde ich jetzt nicht, dass es noch die Aufgabe von jemandem ist, der ein Fremdwort benutzt.
Ja, aber das Wort prätentiös wird so selten verwendet. Also tatsächlich finde ich, das wird so selten verwendet, nur in bestimmten Kreisen. Da fällt mir immer wieder auf, das wirkt immer wie so eine, jetzt gar nicht du hast es ja richtig verwendet. Du hast eine Sache zugeschrieben, aber ich habe so eine Aversion, weil ich oft immer so Leute im Kopf habe, die gern über andere so reden, oh, das ist ja schon prätentiös. So herablassend wird das Wort oft verwendet. Du hast es jetzt vollkommen korrekt verwendet.
Aber ich glaube, ich würde wetten.
Ich kämpfe nur irgendwie gegen das Wort.
Ich würde wetten, uns würden ganz viele Situationen hier auffallen, wo du ja auch Filmbegriffe zum Beispiel nennst, die dann auch nicht jeder kennt. Also wir hatten zum Beispiel, meine Frau und ich hatten eine Doku geguckt, The Movies heißt die. Das hatten uns ein paar Leute empfohlen, ist in der ARD-Mediathek zu sehen. Wir haben bisher erst die erste Folge gesehen, gibt aber 14 davon.
Das ist eine Serie.
Das ist eine Doku-Serie, wo es um die Geschichte der Filme geht. Ne? Fängt an in den 20ern mit dem Tonfilm, ich glaube 27, der Jazzsänger ist einer der ersten Filme, um die es geht. Und arbeitet sich dann vor bis in die Moderne. Und in der ersten Folge wird das Wort Screwball-Comedy benutzt. Und ich habe das schon 1000 Mal gehört. Und in der Serie, in dem Ding erklären sie aber nicht, was ist Screwball. Und ich habe mich das immer gefragt, was ist eigentlich eine Screwball-Comedy? Was setzt die ab? Weil Billy Wilder wurde immer nachgesagt, er wäre der Meister der Screwball-Comedy. Und danach musste ich mich auch hinsetzen, um das anzugucken. Ich finde, bei so einer Doku kann man schon sagen, okay, wenn es um die Geschichte der Filme geht, dann wäre so ein Nebensatz, voll, wo das erklärt wird, gar nicht schlecht. Ich finde aber in der Filmkritik muss das nicht unbedingt sein. Und ich wette, es wird auch Begriffe geben, die du erwähnst, wo auch andere Leute dann
kann
sagen.
Kann sein. Ich wollte ja nur
aber
sagen,
egal, jetzt haben wir uns komplett
prätentiös
verloren.
Prätentiös und Rezipient sind meine beiden Wörter, gegen die ich irgendwie ankämpfe.
Okay, alles klar.
Und du hast es, glaube ich, noch nie verwendet in dem ganzen Podcast. Sonst wäre ich schon direkt wieder, keine Ahnung, warum
Filmkritiken
ich
habe ich
auf
schon
diese Worte so reagiere.
Nichtsdestotrotz, also ich finde, ja, das fand ich auch ansehnlich, aber ich habe oft das Gefühl, und das wurde ja Fincher damals auch vorgeworfen, dass die Geschichte so hohl ist, dass mit solchen Spielereien, mit solchen Kameraspielereien davon abgelenkt werden soll und dass Joe Wright mehr Effort da reingelegt hat, zu gucken, wie kann ich jetzt diese Szene irgendwie aufregend gestalten, als das wirklich zu tun. Was ich zum Beispiel ganz furchtbar an dem Film finde, ist die Musik. Die Musik von Anfang an schwillt diese Musik an. Sie ist ja, glaube ich, von Danny Elfman, den ich letzte Woche sogar benannt hatte als einen meiner Lieblinge, den man mittlerweile ja nicht mehr raushört, weil seine Musik nicht mehr richtig zu erkennen ist. Und die ganze Zeit ist immer da, 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 ba, 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 und nichts passiert. Amy Adams läuft auf dem Fenster zu, die Musik schwillt an, als wäre Love Parade. Und das wird dann nie richtig aufgelöst. Dadurch ist das Ganze ständig total antiklimaktisch. Darf ich das Wort verwenden?
Alles gut.
Und immer wieder hatte ich das Gefühl, also Spannung wird aufgebaut und die zerfällt immer wieder. Und wenn du nach der dritten Enttäuschung merkst, du, das ist ja hier alles eine völlig leere Luftblase. Und wenn es dann zu dem von dir angesprochenen Twist-Ende kommt, dachte ich nur, boah, wann ist das endlich vorbei? Ganz, ganz schlimm.
Ich habe den Film auch 1,5 Mal gesehen, weil meine Frau den noch gesehen hat. Ich habe die zweite Hälfte parallel gekocht und das dann gesehen. Und dann, das war. Also das Coolste ist eigentlich es gibt so einen Schlag mit einer Gartenkralle. Da fiel es mir nochmal kurz so ins Mark.
Den habe ich tatsächlich, also da merkte ich, okay, was soll das denn jetzt? Weil dieser Schlag mit dieser Gartenkralle ist so absurd brutal. Der passt so gar nicht in den Rest des Films, dass ich dachte, was soll das? Also was?
Mir ist am Kopf geblieben.
Ne? Also ja, die Gartenkralle auch.
Willst du noch eine unwichtige Information haben, die Oxygen und The Woman in the Window verbindet?
Beide sind auf Netflix zu finden.
Nee, ich wollte sagen, beide gehen genau 101 Minute.
Ach krass, okay.
Ach, aber, das ist jetzt echt, ja. Das ist krass.
Ja, ich finde, also das muss man Woman in the Window lassen. Oxygen fühlt sich länger an, weil Oxygen natürlich viel mehr Zeit in einer Location verbringt und viel mehr Situationen hat, wo nicht so viel passiert. Aber Woman in the Window füllt diese Zeit, die er denn dann hat, eher mit Tada und Theater und dann läuft sie auf die Straße und dann fällt sie hin und wie du sagst, man weiß nicht mal so richtig warum, weil diese Krankheit nicht erklärt wird und es ist kein Wunder, dass der ewig in der Produktionshölle war, weil der war ja so ein, ich glaube im Disney-Merger ist der untergegangen.
Genau, war noch ein Fox-Film und Disney wusste nicht und die ersten Test-Screenings waren katastrophal und es gab dann Nachdrehs, wo man sich fragt, haben sie die vergessen reinzuschneiden in The Woman in the Window? Also es gab Nachdrehs, tja, so ist es halt.
Ja, also wirklich, also wieder so ein Film, wo ich mir denke, Mann, was ist da bei Netflix so?
Hier noch die nachgereichte Information für dich, wo du gleich mit völligem Unverständnis reagieren wirst. Der deutsche Titel zu Locke war No Turning Back.
Stimmt, ich erinnere mich. Mann, Mann, Mann.
So, wir reden gleich über Love, Death and Robots, über die zweite Staffel, die da raus ist und dass ich Invincible mir ganz angesehen habe. Die beiden verbindet aber noch ein Thema, was wir später aufgreifen wollen und als kleinen Übergang, falls ihr sagt, oh, jetzt habe ich aber schon viel Podcast gehört, jetzt habe ich eigentlich schon Hunger auf einen guten Snack, ein paar Nüsse oder so, reden wir doch kurz über den Sponsor der heutigen Folge und das ist einmal mehr vielen, vielen Dank an die Coro Drogerie, die quasi haltbare Produkte in Großmengen vertreiben, dabei sehr transparent sind, was den Preis angeht. Ich habe gerade richtig viel zu Hause am Ausprobieren, also diverse Nüsse und Öle und Sachen, die ich zum Kochen brauche, aber auch jetzt
mit dem Fahrrad. Ich habe zu Hause richtig viele Nüsse zum Ausprobieren.
es gibt so Barbecue-Erdnüsse, ich habe normale Erdnüsse, wenn ich so asiatisch koche, ich mache ein Partei oder ein Kokoscurry, dann kommen ja immer so Erdnüsse nochmal drüber, aber wir haben auch Pistazien, so ein Toskana-Gewürze, meine Frau, die das total liebt und verschiedenste Nusssorten und Varianten, das ist eigentlich schon in der Küche super praktisch, aber auch, ich habe auch so eine mega geile Trinkflasche mit dem Fahrrad heute her. Endlich habe ich meine aus Glas mit so Silikon. Okay, habe ich alles zumindest von Coro und finde ich auch super, super spannend. Und wenn ihr da gerne mal schauen wollt, wie gesagt, die sind, was den Preis angeht, auch super transparent und die haben richtig viel gutes Zeug und auch in bester Qualität. Könnt ihr gerne dort einkaufen. Uns würde es freuen. Und wir haben auch sogar einen Rabattcode für euch. Schwafel5. Damit spart ihr 5%, Leute. Schwafel 5.
Meine Frau saß neben mir und schwärmte von allen möglichen Schälchen und Döschen und auch wie du und Flaschen und ich will euch nicht verarschen. Ich sitze dann wirklich da und denke so, was?
Die haben so Schalen aus Olivenöl, aber ich habe zum Beispiel, weil du weißt ja, wir wohnen jetzt im Haus am Wald und dann sind so kleine Tiere wie Ameisen und so, die kommen durch alle möglichen Ritzen rein und Lebensmittel gut verschlossen zu halten, das kann bei dir jetzt in einer Großstadtwohnung egal sein, obwohl du kochst ja nicht mal. Aber wenn bei dir offen Mehl oder Zucker rumstehen würde, ey, darauf stehen diese Tiere. Du musst die verschließen. Deswegen sind so Jars, also Gläser zum Aufbewahren. Da haben die richtig stylische, ist guter Kram.
Robert, wenn man keine Freunde hat, dann ist es wichtig, dass die Ameisen vorbeikommen, damit man ein paar Diskussionen am Tag führen kann.
Gut, ist klar. David ist die Billo-Version von Ant-Man aus Berlin. In dem Fall. Also vielen Dank, Coro. Und wir wechseln rüber zu Invincible oder Love, Death and Robots. Wie, David, leite doch mal ein.
Ich wäre für Love, Death and Robots, weil wir haben uns da sehr drauf gefreut. Die Leute wissen bei mir, glaube ich, auch gerade auf meinem Kanal, ich hatte da meine Analyse zur ersten Serie rausgebracht, weil mich das total mitgerissen hatte. Und zwar fast noch am meisten, dass es das überhaupt gab. Und da muss man wirklich sagen, Dankeschön an Netflix. Ne? Ich bin ja viel am Meckern, aber da in dem Fall dachte ich, da hat es mal den Richtigen getroffen. Die haben gesagt, hier, Geld nehmt, ist egal, was ihr macht. Und Gott sei Dank haben sie Leute getroffen, die bei ist egal, was ihr macht, das Richtige tun. Nämlich gute Ideen, die sie sonst nicht umsetzen könnten. Tim Miller, der das produziert hat, der ja auch die Deadpool-Filme gemacht hat, der hat das abgegeben an seine eigenen Studios, an die Blur-Studios.
Was ist es erstmal für so Format, Länge?
Es ist eine Anthology. Falls ihr nicht wisst, was das ist. Das ist so eine Ansammlung von Kurzfilmen. Man kann es vergleichen mit sowas wie eigentlich ist es so wie Black Mirror, nur dass Black Mirror zum Beispiel eine Serie ist, die eine feste Länge, glaube ich, hat, wo die Folgen eine feste Länge, oder?
Ja, also ich würde immer so sagen, zwischen 40 Minuten und einer Stunde da, aber bei Love, Death and Robots bewegt sich alles, also erste und zweite Staffel zusammengenommen, mal grob zwischen 5 und 20 Minuten.
Ja. Animatrix ist vielleicht das, womit man es am ehesten vergleichen kann, was man vielleicht noch kennt. Das liegt am, der Anthology-Gedanke ist insofern anders als die Serien. Black Mirror ist immer im selben Stil, ist immer dieselben ne, also nicht immer dasselbe Thema, aber sie bewegen sich in einem gewissen Rahmen. Bei Love, Death and Robots ist das wirklich völlig frei. Das heißt, der Stil kann CGI-Animation sein oder gezeichnet oder manchmal sogar Aquarell. Es kann Komödie sein, es kann Horror sein, es kann Science-Fiction sein.
Aber es ist nie Realfilm, ne?
Nee, es ist nie Realfilm. Beziehungsweise in der ersten Staffel gab es einen Real-Mix in dieser einen Folge, wo Topper Grace, glaube ich, mitgespielt hat, der in seinem Kühlschrank so eine Evolution damit erlebt hat. Hier jetzt in der zweiten Staffel gab es einige Folgen, wo ich nicht auseinanderhalten konnte, ob das nicht real ist. Also diese eine Folge, ich glaube Snow in the Sand heißt sie, oder Snow in the Desert heißt die, über diesen Profikiller, beziehungsweise über diesen Typen, der ewig lebt in der Wüste, gab es diese weibliche Figur, ey, die, also krass. Vor allen Dingen Haut, Haare und so kriegen die ja schon seit Jahren hin, aber die Augen halt eben nicht. Das ist immer Uncanny Valley. Und hier hast du das auch zum Teil, aber einige...
Was ist das? Uncanny Valley?
Noch nie gehört?
Nee.
Das Uncanny Valley ist... das sagt man bei Animationen, gibt es immer eine kleine Schwelle, wenn du da hineinkommst, sehen Animationen sehen schon so realistisch aus, dass du denken könntest, es ist ein echter Mensch, aber genau noch so unrealistisch, dass das Auge merkt, irgendwas ist da komisch.
Menschen finden es ja auch in Studien dann am gruseligsten, so Roboter-Nachbildungen, wenn sie dem Menschen ganz nahe kommen, aber nicht perfekt abbilden. Wenn die Abweichung nur 1% ist, dann finden sie es am gruseligsten.
Und es war lange Zeit war so die Frage, kann man über dieses Uncanny Valley überhaupt hinauskommen? Also wird es jemals diesen Punkt erreichen, wo man in Animationen oder CGI, wo man Menschen tatsächlich so rendern kann, dass sie vom echten Menschen nicht mehr zu unterscheiden sind. Denn unser menschliches Auge ist so sehr darauf geschult, dass wir eben, ne, wir sind ja, wir sehen ja nicht nur den Menschen, sondern wir erkennen ja Emotionen, kleinste Änderungen. Es gibt ja Leute, die wirklich anhand von kleinen Zuckungen im Gesicht erkennen, was ist da los, lügt die Person. Darauf ist unser Gehirn geschult. Und wenn unser Gehirn irgendwas sieht, was nicht dazugehört, dann merkt es, irgendwas ist hier komisch. Und dieses irgendwas ist hier komisch wird mit diesem Uncanny Valley quasi gleichgesetzt, wo die Animation in so einem Bereich ist, wo es schon zu gut aussieht, aber noch nicht gut genug. Und das ist hier tatsächlich in einigen Situationen so, dass ich dachte, also auch Michael B. Jordan zum Beispiel. In einigen dunkleren Szenen, der spielt in der einen Folge mit, ich glaube Hutch, Life Hutch heißt die. Ich weiß nicht, wie die deutschen Titel sind. Ich habe es mir auf Englisch angeguckt. Wo er abstürzt auf einem Planeten und dann von so einem Roboter angegriffen wird. Alter, da sieht der aus wie Michael B. Jordan. So, und also auch die Augen. Und ich habe das zum Teil nicht unterscheiden können. Und dachte ich wirklich so, haben die jetzt Real-Szenen gemixt mit CGI-Animationen?
Ich habe mich über die Hintergründe auch nicht informiert, wie sie da gedreht haben, aber es sieht wirklich fantastisch aus. Ich fand es am krassesten, es gibt eine Szene mit einem gestrandeten Riesen, kann man sagen, weil das innerhalb von 20 Sekunden gezeigt wird. Und da fahren Leute hin, um sich das anzugucken und die Autos, wie sie vorfahren, sahen komplett echt aus. Ja. Und dann siehst du nur, wenn die Menschen aussteigen, dass es anders aussieht. Also, My Love, Death and Robots. Ich habe mich gigantisch drauf gefreut. David und ich haben damals noch zu Kopfkino-Zeiten unglaublich geschwärmt von der ersten Staffel, die weitaus mehr Folgen hatte. Ich glaube, 16 oder 18 Folgen. Die jetzt kommt nur, in Anführungszeichen, mit 8 Folgen daher, aber alles so zwischen 7 und 18 Minuten. Also das kann man auch sich so jeden Tag ein oder zwei dieser Filme anschauen. Und die sind immer auch sehr verrückt. Die sind sehr unterschiedlich. Die haben ein größeres, aus meiner Sicht, qualitatives Gefälle als in der ersten Staffel, aber dafür auch ein paar Sachen. Also da ist eine heißt auf Deutsch Bescherung, eine Variante des Weihnachtsmannes, gigantisch gut. Also ich würde echt gern Kindern die zeigen, nur um zu gucken, was passiert. Da kommt was ganz Fieses in mir durch. Und diese Nummer mit dem Riesen, die ich gerade angedeutet habe, eine sehr philosophische kurze Episode darüber, wie wir Menschen mit etwas, was eigentlich ein Wunder ist, umgehen und wie Verfall unsere Wahrnehmung verändert und wie irgendetwas dann nur noch zu einer Sage wird und wie eine Erinnerung verschwimmen kann. Mega schön und anmutig, so ganz. Und das schafft Love, Death and Robots. Du weißt nicht, auf was für eine Reise du als nächstes mitgenommen wirst mit der nächsten Geschichte. Und das finde ich eine klasse Sache. Und diese Anthologies haben normalerweise keinen wirklichen Raum. Oder der Kurzfilm für sich hat oft keinen Raum. Die meisten Leute gucken halt Fernsehfilme, Spielfilme oder Serien. Und dann, wenn es Sitcoms sind, von denen David nicht so riesen Fan ist, so 20 bis 30 minütiger Minute oder sonst sind es so 40 bis 60 minütige Folgen. Aber so mal 7 Minuten, 10 Minuten, 15 Minuten, ganz ungewöhnliches Format für normales Zuschauende, ist eine ganz große Empfehlung, sich das mal anzugucken, was es mit einem macht, wenn eine Geschichte in so kurze Zeit hineingepresst wird.
Ich finde, das sind auch die stärksten Folgen, die du gerade benannt hast. Bescherung und, ja, ich weiß nicht, wie der die Gigantenfolge heißt. Ich glaube, The Giant im Original.
Nee, der heißt The Drowning Giant, glaube ich.
Ja.
The Drowning Giant, glaube ich.
Drowned Giant, irgendwie sowas. Der ist gemacht von Tim Miller, den hat er auch selber geschrieben.
Ah, okay.
Und also die schönsten, also die drei wirklich bestaussehendsten Filme sind tatsächlich auch von Blur. Es gibt noch diesen einen, diesen Snow in the Desert. Der ist von den Jungs, Unit Image hießen die, die beim letzten Mal diesen wirklich großartigen Beyond the Aquila Rift gemacht haben. Das ist der, wo dieses Raumschiff in viel zu weiter Entfernung irgendwie ankommt, auf so einem Starship-Knoten, der komplett aus dem eigentlichen System raus ist. Und wo dann der eine Typ seine ehemals Verflossene wiederfindet. Und wie das am Ende aufgelöst wird, ich will das jetzt nicht spoilern, war einer der krassesten Momente, die ich in solchen Filmen je hatte. Weil das gleichzeitig, also es hat ganz viel mit meinem Gehirn gemacht. Ich habe total viel darüber nachgedacht. Ich hatte sofort das Gefühl, boah, ich würde super gerne viel mehr davon sehen. Und das waren die besten Folgen in der ersten Staffel. Es gab dann diesen Sima Blue hieß das, glaube ich, und ein paar andere, wo ich dachte, wow, das funktioniert in sich auch abgeschlossen. Es gab dann dieses Ding, das fast ein bisschen an Pixar erinnerte, wo diese Familie, wo die Welt immer wieder durch Portale von Monstern angegriffen wurde und die dann auf so einer Farm mit Robbern sich dagegen erwehren mussten.
Aber auch die Kühlschrankgeschichte, von der du gerade geredet hast, die mochte ich damals sehr und auch, und jetzt vergesse ich es gerade völlig. Ich komme gleich drauf zurück, kannst du mir wieder einfallen.
Ich mochte total die, wo Hitler, wo er von einem Pudding aufgemümmelt wird zum Teil, also von der Götterspeise. Nee, das gab der Joghurt, der selbstständig zu der intelligenten Lebensform wurde. Und es gab die, was wäre mit Hitler passiert, wenn? Und so, was wäre, wenn Situationen, wo sie einfach Alternativen durchgehen, ist sowieso immer eine geile Sache, aber so witzig gemacht habe ich das auch noch nie gesehen. Das Problem an dieser Staffel ist einfach die Kürze. Ich sehe das anders als du. Das Gefälle finde ich gar nicht so groß, weil das Gefälle war auch bei der ersten Staffel groß. Das Problem ist, dass es hier nicht so genügend Folgen gibt, die das auffangen könnten. Weil bei 18 Folgen, also gleich 10 mehr, gab es einfach mehrere, wo man das Gefühl hatte, oh, das, ne, es gab mehr Grau. Also hier gibt es einige Folgen, die haben mir so gar nichts gegeben und so zwei, drei, eben, die ich richtig fantastisch fand, die habe ich schon genannt. Und das alles dazwischen war so, ja.
Ich fand den Opener in der zweiten Staffel ganz schwierig. So Haushaltsmaschinen, die sich gegen einen wenden. Das fand ich einen ziemlich lahmen Start. Hattest du auch als erstes?
Hatte ich auch. Also ich glaube, diesmal gibt es auch keine.
Ich bin nicht ganz sicher, aber IMDb rankt es anders als meine Wiedergabefolge. Und,
ich glaube, ich hatte gelesen, dass sie das diesmal nicht gemacht haben. Das war beim letzten Mal ein extra Versuch und dieses Mal haben sie es nicht so gemacht. Worauf wir anspielen, ist, dass wir beim letzten Mal auf dem Sehverhalten des Netflix-Users basierend diese Folgenzahl variiert wurde.
Nicht die Zahl, die Reihenfolge.
Ja. Und ich hatte den auch als erstes und ich finde, ich sehe es genauso wie du, das gab es schon zig Mal, ne, dass sich die Haushaltsgegenstände oder sich Social Media gegen einen wendet. Bei der ersten fand ich halt so klasse, Sima Blue war da ein gutes Beispiel, dass sie eben philosophische, existenzialistische Fragen gestellt haben und die in so ein wirklich tolles Gewand gepackt haben. Der Mann, der vorher Sima Blue gemacht hat, hat jetzt zum Beispiel die zweite Folge, dieses Eis gemacht mit den Walen unter der Eisschicht. Und da dachte ich, als das vorbei war, dachte ich, aha, und jetzt? Also sah nett aus, aber was war das? Und die nächste ist ja dann diese mit dieser Zukunft, in der Kinder nicht geboren werden dürfen, was super spannend ist eigentlich als Ausgangslage, aber die 12 Minuten, die das Ding läuft, passiert mir einfach viel zu wenig und am Ende ist das Ding einfach so vorüber und das war bei der ersten Staffel auch schon so, aber weil es nur zwei Folgen gab, die mich, nämlich der Gigant und die Bescherung, die irgendwie dieses Gefühl bei mir ausgelöst haben, wie beim ersten Teil, wo es einfach so anfing, wo ich nachdachte, wo ich dachte, oh, das bleibt hängen, da will ich mehr von wissen, in diese Welt würde ich gehen. Ich fand beim ersten auch diese wunderschöne Folge mit den Füchsen, mit dieser Füchsin, die sich verwandelt, wo er sie dann in so eine Steampunk-Füchsin verwandelt, weißt du? Welche ich meine?
Leider nicht mehr. Das ist bei mir nicht hängen geblieben.
Nee?
Ich mochte wiederum die Roboter, die Touristen waren. Die fand ich super witzig und schön. Die kannst du dich
mit der Katze?
Ja.
Ja. Ich kann mich an ganz viele erinnern. So, es war dieser mönchartige Typ, der in Japan, es ging so um japanische Folklore und sie war so ein Dämon, die sich nachts in so ein Fuchswesen verwandelt hat.
Ja, passiert irgendwas, aber die Bilder kommen trotzdem
und
nicht.
Und dann ist sie irgendwie, ja, egal. Aber das ist eine Folge.
So ein weißen Fuchs? Nein.
Mhm, genau.
Doch, ja. Ne?
Ja, ja. Ich weiß leider die Namen nicht mehr, aber jedenfalls, das waren so Sachen, oh, die haben irgendwie was gemacht und das war jetzt nicht der Fall. Und ich glaube, wenn man jetzt weitere 8 Folgen hätte, die ja nächstes Jahr kommen sollen in einer dritten Staffel, dann hätte es da nicht dieses Gefälle gegeben, sondern ein breiteres Feld mit mehr Grautönen dazwischen und dann wäre das schon besser gewesen. Aber so dachte ich so nach 8 Folgen, oh Mann, das war jetzt viel zu wenig. Und ich fand es schade, dass sie da gesagt haben, dann lieber teilen, weil wir brauchen einfach die Abonnenten und das tut der zweiten Staffel gar nicht gut und das finde ich schade. Aber dennoch muss ich sagen, weiterhin, dass es das gibt, finde ich großartig. Ich kann da nicht genug von bekommen. Es ist leider wirklich, diese Dinger sind halt super schwer zu produzieren. Die kannst du mal eben nicht so wegfilmen. Ich würde mir das tatsächlich fast so wünschen, auch so ein bisschen wie Black Mirror. Black Mirror ist ja schon wieder ein bisschen teurer, aber dass jungen Filmemachern Geld gegeben würde, um sowas zum Beispiel auch mit echten Bildern zu machen. Weil das würde sich auch schneller produzieren lassen. Aber zum Beispiel von jungen, kreativen Leuten, aber meinetwegen auch von David Fincher oder Tim Miller, also von Regisseuren, die man kennt, dass die kleine Ideen so auf 10 Minuten in so einer Anthology veröffentlichen, die auch so auf Science-Fiction, meinetwegen gerne auch Fantasy irgendwie aufgeteilt ist, hätte ich voll Bock drauf, weil da müsste man auch nicht 3 Jahre drauf warten, bis die nächste Staffel kommt.
Voll. Was wir jetzt gar nicht erwähnt haben, ist, dass es schon auch recht düster immer ist. Also ist mit einem FS- bzw. Netflix-Altersfreigabeempfehlung von 18 Jahren bestückt. Das war in der ersten Staffel auch schon so. Es ist recht brutal. Man könnte jetzt mal in Animationsfilme, Zeichentricks, so, das ist ja eigentlich Familien- oder Kinderkram. Manche, die sich damit nicht auseinandersetzen, es ist schon für Erwachsene gedacht.
Mhm.
Und mit Bezug darauf wollten wir über was reden. Jetzt habe ich noch Invincible ganz, weiß ich nicht, wie ich das jetzt noch einbauen soll.
Wir können ja da einfach drüber sprechen. Wir hatten es ja neulich schon mal besprochen. Wir hatten jetzt gedacht, wir reden einfach mal über Animationsfilme, die nicht der König der Löwen sind. Also Filme, die wirklich für Erwachsene gedacht sind oder die für Kinder einfach nicht geeignet sind. Wir hatten neulich über Invincible schon gesprochen, diese Animations-Superhelden-Serie.
Ich kann es ja nur kurz machen an der Stelle, weil du hast ja gesagt, du bist irgendwann nach 2 oder 3 Episoden raus gewesen. Ich habe mir das komplett angeguckt, mich hat das immer mehr an den Bann gezogen, weil es für mich eine ganz starke Superhelden-hochbrutale Geschichte ist, die immer wieder moralisch, ethisch an Punkte kommt, wo du dich fragst, okay, was passiert hier? Wobei mittendrin die Geschichte von einem Jungen erzählt wird, der eigentlich zur Highschool geht, der in die großen Fußstapfen des Vaters tritt, Omni-Man, großer Superheld, während vielen anderen Superhelden was ganz Schlimmes widerfährt und man fragt sich, was ist da eigentlich dahinter? Ich will wirklich nicht spoilern, weil die hat wirklich Top-Ratings online und ich war auch erst so, einfacher Zeichenstil, aber diese Serie hat viele Figuren, die alle ihren Hintergrund bekommen, immer wieder so zwischen Themen wie Love Interests, Verantwortung, großen Gefahren und dann immer mehr auch ins Universum blickend andere Welten aufmacht und am Ende zu einem Punkt kommt, zu einem wirklich grandiosen Finale, hochbrutal, hochemotional aufgeladen und im Finish, wo ich dann sofort sage, ich will die 2. Staffel sehen. Also Invincible hatten sich viele Leute von mir gewünscht und ich finde das immer schön, dann auf die Community einzugehen, dass ich das gucke, genauso wie ich jetzt bald mal Flight Attendant soll, auch übrigens so.
Also, wurde uns auch mehrfach
ganz oft werde ich mir jetzt angucken die Tage, nachdem ich heute, ich freue mich so auf Army of the Dead, großartig mir angucken werde. Das Zack Snyder-Ding. Auf jeden Fall danke für den Invincible-Tipp, aber das ist auch eben ein Zeichentrickformat mit die meisten Folgen Freigabe 16, aber auch 18 dabei, was wirklich für Erwachsenere gedacht ist und eben nicht für Kinder, obwohl es Zeichentrick ist.
Aber weil du das vorhin nur so übersprungen bist, würde mich schon interessieren, was der große Unterschied für dich ist zu Jupiter's Legacy. Das ist ja auch eine Superhelden-Serie, natürlich real gefilmt, aber ja. versucht sich ja auch so an Themen, die ein bisschen an dem Superheld-Standard vorbei
sind. Das sind ja beides so erstmal Vater-Sohn-Geschichten, wo ich bei Jupiter's Legacy so nach, ich glaube, Ende der zweiten Episode raus bin. Und ich bin leider immer sehr schlecht darin, wenn ich was nicht mag, mehr, also mein Kopf weigert sich zu merken, was ich kacke fand. Mich hat der Vater diese Code-Gequatsche-Nummer, das fandst du ja eigentlich, du hast es ja richtig aufgebaut, dass du davon erzählt hast, so Regeln der moralischen, das ist ja auch die Verbindung zu Superman und die Tötung von General Zod. Das finde ich ja immer gut, wenn du sowas machst, so diese Verbindung aufzubauen, aber dieses ganze Code-Gequatsche und die Realität, das war mir so vorgeschobene Moral und ich fand diese Haupt, wie heißt der John, Josh Duhamel. Ich fand auch diese, wie er aussieht und der, ich finde die irgendwie, ich fand das irgendwie super unsympathisch, super langweilig. Ich kann, tut mir leid, ich kann.
Du, passiert. Also, ja. Also ich habe bei Invincible auch aufgehört, aber wenn du jetzt sagst, so macht Sinn, da weiter reinzugucken, dann werde ich mir das auf jeden Fall nochmal anschauen.
Na, gerade Folge 3 und 4 fühlten sich für mich behäbig an, dann gucke ich manchmal auch
in genau, ich glaube bei 3 war ich raus, war das nicht diese Alien-Folge, wo
ja, dann die und dann gucke ich in den Episoden-Guide auch, wie die Leute es so werten und da hast du bei allen wieder das Folge 5 und das Finale alle viel höher bewertet. Okay, also 3 und 4 sind die Schmerzpunkte von Invincible.
Über die man durch muss.
Ja, also 4 auch schon nicht mehr so sehr. Eigentlich ist es nur 3.
Okay, alles klar. Dann vielleicht dann gebe ich dem Ganzen nochmal eine Chance und schaue das noch zu Ende. Wir reden mal über Filme für Erwachsene. Und ich glaube, es macht Sinn, über ein
vermeintliche, also Animationszeichentrickfilme für Erwachsene.
Genau, also ich würde nicht nur Zeichentrick nehmen, sondern alles, was mit eine künstlerische Darstellung zu tun hat.
Also nicht real ist, meinst du?
Ja, also zum Beispiel Knetfilme können wir auch nehmen. Habe ich einen dabei.
Stop Motion heißt das.
Ja, nee, es gibt Claymation heißt das.
Okay,
ja,
ich fand Knetfilme klang jetzt
ja,
einfach.
Ja, Claymation. Also Claymation-Filme können wir auch nehmen, habe ich einen dabei. Ich würde aber auf den Film zu sprechen kommen, der noch am ehesten wie so das Blueprint für auch Love, Death and Robots gilt, nämlich Heavy Metal. Ich hatte das in meinem Video zu Love, Death and Robots Staffel 1 schon erwähnt, dass Heavy Metal eine große Inspiration war. Tim Miller und David Fincher wollten ursprünglich mal einen Film auf Basis von Heavy Metal machen. Falls ihr das nicht kennt, ursprünglich war Metal Hurlant, hieß das, ein Magazin in Frankreich, wo sich so Künstler zusammengetan haben, um Geschichten für Erwachsene zu erzählen. Da war zum Beispiel unter anderem Mobius dabei, oder Möbius hieß er, glaube ich, einige andere große Künstler, die man kennt, zum Beispiel, die an Blade Runner oder auch Alien gearbeitet haben. Und H.R. Giger hat zum Beispiel für die gezeichnet, also wirklich große Namen sind in diesem Magazin irgendwie veröffentlicht worden. Und Heavy Metal war dann ein Film, ich glaube, der kam in den 80er Jahren, der auch eine Anthology ist. Wird verbunden durch so eine Geschichte von so einem komischen grünen Orb, der böse ist und der erzählt irgendeinem kleinen Mädchen, hier, ich habe überall schon für Schrecken gesorgt. Und ich weiß nicht, ob du dieses Coverbild kennst von dieser halbnackten Frau, riesige Brüste, sitzt auf so einem Dinosaurier und schwebt durch die Lüfte und hat ein Schwert in der Hand. Das ist so ein bisschen das, wofür Heavy Metal bekannt wurde, für diese Darstellungen, die so ein bisschen an Mad Max erinnert. So, es ist immer Science Fiction, es ist immer Postapokalypse, es hat aber auch so ein bisschen was wie Conan der Barbar im Weltall. Und ich hatte den tatsächlich, den kann man sich auf Amazon Prime gibt es den im Abo mit dabei und kann man sich den angucken. Und ich finde, der lohnt sich alleine schon dafür, wie die mit Zeichnungen gespielt haben und was Zeichentrick für Erwachsene bedeutet. Sehr brutal, sehr sexistisch und auch gar nicht mal so gut, muss man dazu sagen. Die einzelnen Geschichten sind ganz schöner Quatsch zum Teil. Aber ich finde das trotzdem als Zeitzeugnis für Erwachsenen-Animationen sehr spannend. Und auch ein bisschen so als Hintergrund dafür, wo haben Tim Miller und David Fincher das ursprünglich hergenommen, so diesen Ansatz. Verschiedenste Leute, weil so war das bei Heavy Metal auch, verschiedenste Künstler haben einfach sich ihre Geschichte ausgedacht und die sind dann, auch die eine spielt im Weltraum, die andere ist plötzlich ein Nerd, wird in eine Fantasy-Welt hineingezogen und ist dann ein Golem. Also totales Durcheinander.
Voll die gute Verbindung. Ich bin ja dann, also ich dachte jetzt bei dem Thema zum Beispiel, mir kommt sowas in den Kopf wie Also das hat jetzt natürlich keine Verbindung zu Tim Miller, wie die letzten Glühwürmchen.
Genau, den habe ich auch auf der Liste. Genau.
Da fand ich so hochdramatisch ergreifend, wenn ich mich zurückerinnere, ist die Geschichte von zwei Geschwistern, die im Zweiten Weltkrieg in Japan während der Kriegszeit quasi leben, versuchen zu überleben.
Mhm. Ohne Eltern, die sind, glaube ich, gestorben und dann ja, müssen sie über Schlachtfelder und zerbombte Städte laufen. Und das ist wirklich, es gibt, glaube ich, wenige, die da nicht zumindest ein Tränchen vergießen müssen.
Ganz krass fand ich immer, weil sie als, weil es ja immer so als Kind, ich habe es als Kind auch gesehen und ich glaube, alle, also niemand, den ich sage, Kind, Filme für Kinder, die man als Kind hätte nie sehen sollen.
Ja, ich weiß, welchen du meinst.
Und dann sag's.
Watership Down, oder?
Unten am Fluss, ja.
Ja, ja. Also der es ist, er war bei mir genau so. Ich glaube, der lief irgendwie bei, lass mich nicht lügen, Kabel 1 oder irgendwie sowas. Und ich dachte so, ah, guck mal, interessant, Hasen durch die Gegend springen. Oh, die Hasen mögen sich gar nicht, komisch. Und dann am Ende reißen die sich die Bäuche auf und die Gedärme quillen raus. Und da dachte ich so als Kind, ich weiß noch, wie mir schlecht wurde als kleiner Junge. Dann war das, was ist das denn? Das ist unten am Fluss, der völlig falsch programmiert wird oft oder wurde früher von TV-Sendern häufig. Sodass, glaube ich, eine ganze Generation von Jugendlichen hochgradig traumatisiert wurde von unten am Fluss.
Voll. Aber es muss manchmal auch gar nicht das Traumatisieren sein. Es geht auch manchmal um den Anspruch, den ein Film mit sich bringt. Also ich finde zum Beispiel, hast du Marion Max mal gesehen?
Den habe ich auch auf der Liste, ja.
Marion Max fand ich großartig,
ja.
Toll.
Und der Marian, war ja Claymation zum Beispiel.
Ja.
Ja.
Marion Max erzählt, glaube ich, die Brieffreundschaft von einem kleinen Mädchen in Australien, dessen Mutter alkoholsüchtig ist und einem jüdischen, sehr zurückgezogen lebenden Mann in New York.
Mhm.
Ne? Und das ist ein ganz, ganz toller Film, der eben auch so über ganz viel Sinn, ein Kind stellt einem Erwachsenen Fragen über das Leben und natürlich gibt es da zwei ganz verschiedene Verständigungsebenen, vor allem ein Mann, der auch sehr traurig ist über vieles, was er erzählt und ein Mädchen, was gar nicht so richtig wiedergeben kann, wie schlimm es ist, dass die Mutter ständig am Alkohol hängt, weil sie kennt das Leben gar nicht anders. Und dann steht so eine ganz besondere Freundschaft, die auch mit Suizid und allem zu tun hat.
Ja, ganz viel psychische Probleme und halt hauptsächlich Einsamkeit, also weil auch Max ein sehr einsamer Mensch ist und Mary stellt sich raus, eigentlich auch. Also wirklich schwere Themen, aber in Bilder gehüllt, die am Anfang denkt man das gar nicht. Der Film ist immer auch wieder auch ganz drollig mit kleinen Knethündchen, die sich gegenseitig am Popo schnüffeln. Und also er versucht, Bilder dazu aufzumachen, damit es eben nicht wie so eine Trauernummer die ganze Zeit nur wirkt. Aber er haut schwer in die Magengrube. Ja, mehr gibt es, glaube ich, gar nicht zu sagen. Also Marion Max wäre auch für mich ein Film, den ich genau in sowas hineinstecken würde, wo jemand Geschichten für Erwachsene erzählt mit Themen, die sehr, sehr hart sind. Aber trotzdem mag ich an Marion Max, das hatte ich gerade schon gesagt, dass der eben nicht in diese Falle fällt, wo er einfach nur schlechte Laune macht, sondern trotzdem noch eine berührende Geschichte
erzählt. Da fiel mir auch von letztens, soll ich dann gleich wieder nennen, der mir einfällt, weil du hast ein bisschen noch geguckt und ich hatte jetzt, ich mache gerade so aus dem Bauch heraus.
Mach mal,
ist aber letztens Wolfwalkers ist ja auch so ein Ding, finde ich, der Animationsfilm auf Apple, dessen Geschichte so fast Studio Ghibli-mäßig anmutet, auch mit dem Vater. Und
der funktioniert für mich aber als Kinderfilm. Also
achso, die sollen nicht als Kinderfilm funktionieren?
Meiner Ansicht, also ich würde schon Filme nennen, die als Kinderfilme nicht geeignet sind.
Okay.
Und also Mary und Max, klar, kann man auch einem Kind zeigen, aber ein Kind wird damit nichts anfangen können. Hast du Scanner Darkly mal gesehen?
Nein.
Ist von Richard Linklater mit Robert Downey Jr. und Keanu Reeves und ist so ein Film, der auf so eine ganz spezielle Weise entstanden ist, weil den haben die, glaube ich, noch traditionell gedreht und dann so per, ich glaube, das hieß Rotoscoping oder so, haben die dann...
Dieses auf Glas gezeichnete...
Ich glaube, nee, die haben die Bewegungen getrackt und haben dann drüber gezeichnet. Und dadurch wirkt, also diese ganzen Zeichnungen wirken ständig wie in Bewegung. Wenn du kannst ja mal einen Trailer anmachen für dich und den ohne Ton abspielen, wirst du gleich sehen, dass die Bilder sind die ganze Zeit total lebendig.
Scanner Dark?
Scanner Darkly. So eine Geschichte, die, also ich glaube 2006 ist der Film, glaube ich, erschienen.
Ja, ist klar.
Also auch noch vor der Wiederauferstehung von Robert Downey Jr., wo er nur noch so kleine Rollen bekommen hat und hat auch viel mit Realität und viel mit so was Technik mit einem macht. Also solche Filme hat Keanu Reeves zu der Zeit ja ganz gerne mal gemacht, auch Johnny Mnemonic und Matrix und so Sachen. Der war wirklich nicht schlecht. Richard Linklater hat, glaube ich, noch so einen anderen Film gemacht, der auch so in so einer Art und Weise entstanden ist. Das fand ich richtig gut. Und einer ist mir noch eingefallen, der auch.
Warte, ganz kurz, ich will mal ganz kurz rein an der Stelle, weil du Rotoskopie gesagt hast. Ist jetzt kein Film, aber die erste Rotoskopie-Serie kam ja letztes Jahr raus bei Amazon und die fand ich richtig stark. Undone.
Undone.
Hast du Undone mal gesehen?
Nee.
Ey, wahnsinnig krasses Ding. Eine junge Frau, die eigentlich nur Auto fährt und auf einmal sieht sie ihren toten Vater irgendwie an einem Stoppschild und wird in einen Unfall verwickelt, ist dann im Krankenhaus und stellt fest, dass ihr Vater ihr begegnet und sie kann durch ihren Körper verlassen und durch Zeitebenen gehen.
Aha.
Und dann passiert was richtig Verrücktes mit ihrem Umfeld, aber auch mit ihrer eigentlichen Aufgabe, die sie im Leben hat. Undone. Also wenn man darauf Bock hat und sagt, oh, ich möchte auch eine Serie, weil wir gerade den Link von Love, Death and Robots
und das ist gezeichnet dann, oder wie?
Die erste Rotoskopie-Serie. Sie hat alles auf einem Stuhl gedreht und alles ringsherum ist gezeichnet. Ich kann dir mal Undone Live-Action Prime Video, ich zeig dir mal. Oh, warte mal, sieht man das sogar? Vielleicht finde ich von mit Rosa Salazar in der Hauptrolle.
Aha.
Und dann sieht man so diesen Stil. Auf jeden Fall eine richtig spannende Serie, die da auf jeden Fall Bock macht. Undone, wenn man noch nicht gesehen hat, aber ich hatte die im Rahmen von Seriös, als das noch produziert wurde fürs Fernsehen, unter anderem geschaut. Und Undone ist richtig, richtig gut, ziemlich untergegangen letztes Jahr.
Ja.
Und da du ja ein großer Amazon Prime-Fan bist, gib mal Undone eine Chance. Ich kann mir vorstellen, weil du auch gerade so psychologisch vielschichtige Charaktere magst, da ist Tempo und Witz drin. Ich glaube, gib der Sache 20 Minuten oder 15 nur. Das
aber
zieht dich gleich
guter
rein,
Tipp
oder
für,
nicht?
Also das müssen hier nicht nur Filme sein. Ist ja ein guter Tipp. Mir fiel noch Loving Vincent ein. Kennst du das?
Habe ich auch auf das, den haben viele ja geliebt. Der arbeitet mit diesen ganzen Zeichnungen
ja,
und Bildern.
Ja, die malen quasi in, die, ne, also dieses Leben von
Van Gogh?
Nein. Nee, ja, Vincent van Gogh.
Genau.
Und so nur Leben und Tod von Vincent van Gogh und diese Bilder, die sie erst gefilmt haben, werden dann mit Aquarellzeichnungen im Stil von Vincent van Gogh gezeichnet, was total crazy aussieht. Also ich war total, fand das total faszinierend. Ich habe ihn selber nicht gesehen.
Der lief von der PV, ich weiß auch nicht, warum ich ihn nicht gesehen habe, aber jeder, der ihn gesehen hat, hat mir erzählt, wie toll der sei.
Genau, ja, und ich habe aber immer noch, diese Bilder sind mir immer in Erinnerung geblieben und das fällt mir dann so ein, wenn ich das sehe oder auch Scanner Darkly hat das so gemacht.
Ja.
Ich persönlich würde noch Isle of Dogs nennen zum Beispiel. Wes Anderson hat ja so ein paar Sachen gemacht. Ich hatte schon überlegt, kann man jetzt zum Beispiel Nightmare Before Christmas nehmen, aber der funktioniert tatsächlich schon auch noch für Kinder irgendwie. Aber Isle of Dogs ist halt wirklich so ein Film, der verschließt sich, wenn du ein Kind bist, soweit das ist halt eine Geschichte eben von Hunden, die viel zu erwachsene Dinge sagen und machen. Und der ist aber ist einer meiner Lieblingsfilme von Wes Anderson, wie ich finde.
Der ist auch, also ich war für den in London, ich hatte mir so richtig das Set und alles angeguckt, was für eine wahnsinnige Arbeit dahinter steckt. Ist einfach unglaublich. Wie hieß denn noch, ich will nicht sagen, nicht Prinzessin Mononoke, sondern die Sache da im Schloss mit den ganzen, mit dem Monster, was, wie heißt denn der andere bekannte, der zweitbekannteste Studio Ghibli-Film?
Du meinst Spirit,
Na, wo sie da, ihre Eltern sind Schweine auf diesem Markt. Oh Gott.
Oh Gott, wir sind
eigentlich
schlecht.
Muss man eigentlich sofort aus der Kanone, auf jeden Fall der. Man, alle kennen auch diese Figur mit diesem Geist.
Ja. Ich liebe Prinzessin Mononoke, Punkt. So, ich finde ja auch Ponyo zum Beispiel von ihnen super, aber der Film, mit dem konnte ich leider nicht so viel anfangen. Der hat ja damals sogar den Oscar gekriegt. Jetzt sag doch mal, Robert, du
ist überhaupt kein Problem. Ich sag dir sofort, wir reden von Chihiros Reise.
Ja, aber wir hießen ja auf Spirited Away.
Chihiros Reise ins Zauberland ist
Spirited Away.
Im Original für mich nicht lesbar, weil das ist japanisch, nur um das mal zu sagen. Deswegen weiß ich es nicht.
Ja, Spirited Away war
es. Also es gibt sicherlich viele Filme, ne, die in diese Richtung.
So mal als Netflix-Tipp, den fand ich nicht schlecht. I Lost My Body, hast du den gesehen?
Nein.
Ist, glaube ich, ein französischer Film. Jemand verliert seine Hand. Und diese Hand geht dann auf eine Reise und wird dann zum Beispiel, muss mit Tauben kämpfen oder so. Und den gibt es, glaube ich, bei Netflix habe ich den gesehen.
Okay.
Kann ich empfehlen. Und ansonsten würde ich mal ins Thema Anime ganz kurz, also wir beide haben ja gerade schon bewiesen, wir sind richtig gut. Mononoke hast du schon genannt, der stimmt. Aber die beiden Filme, ich glaube, der erste, den ich je gesehen habe, der erste Anime, war Akira. Und als ich den damals geguckt habe, dachte ich noch so, was ist denn das? Was ist denn da los? So, weil ich halt, ich war so, sagen wir mal, ich war 15 oder so. Und ich war damals die Disney-Sachen gewohnt. Ich war Asterix und Obelix gewohnt, Punkt. Ja, und dann kommt plötzlich dieser Film, in dem riesige Mutanten zu Fleischkolossen werden, in denen eine Atombombe in Tokio einschlägt. Das war der Hammer optisch. Aber ich habe überhaupt nicht verstanden, worum es ging. Und gleich danach meinte dann irgendjemand, ey, lass doch mal Ghost in a Shell gucken. Und da habe ich sogar noch weniger verstanden. Und ich habe dann erst Jahre später begriffen, wie einflussreich diese Filme waren für auch den westlichen Markt, weil es gibt ja immer wieder, auch auf YouTube kann man sich das immer schön angucken, welche Szenen hat wer geklaut, welcher große Regisseur. Also wusstest du zum Beispiel, dass Darren Aronofsky sich ganz, ganz viele Szenen aus Requiem for a Dream oder auch den halben Film Black Swan zusammengemopst hat aus Animes, gerade von Satoshi Kon. Den kann man auch nennen. Perfect Blue ist ein Film, den er gemacht hat. Da geht es auch um so eine, das ist so ein Mädel, die ist in so einer Pop-Idol-Group. Da gibt es ja ganz viele in Japan. Ja. Und die hat dann auch so eine Identitätskrise, wo sie sich selbst sieht oder wo ihre dunkle Seite sich manifestiert und dann wird sie von einem Stalker verfolgt. Und da gibt es ganz viele Szenen, die einfach eins zu eins von Darren Aronofsky gestohlen wurden. Und es ist immer interessant zu sehen, was Anime da ausgelöst hat. Also Satoshi Kons Filme, Paprika zum Beispiel wird da immer wieder auch genannt, den wollte ich mir auch nochmal anschauen und ein paar Anime, aber mehr kann ich da leider gar nicht nennen.
Ich hatte letztens dieses, ich habe schon wieder vergessen, wie der Name war, so ein Szenario, wo Leute, die sterben, kommen in eine Art Spielcasino, zwei Menschen, die sterben, und können dann nochmal ein tödliches Spiel spielen, wer wirklich sterben muss und wer wieder zurück auf die Erde darf.
Als Anime, also,
so eine Serie als Anime. Und das war von Folge zu Folge richtig cool. Jetzt habe ich mir leider entfallen, wie es hieß, aber bestimmt muss ich mal gucken. Aber was an der Stelle spannend ist, ich versuche auch einiges nachzuholen im Zuge von Corona, hatte ich jetzt einiges an Animes geguckt, aber David kam noch auf eine interessante Idee, nämlich, weil es zum Beispiel so ein bisschen meine und anscheinend auch Davids Achillesferse ist, wenn ihr jetzt richtig tolle Vorschläge habt, zum Beispiel für so Anime oder Animationsfilme, die wir jetzt nicht geredet haben, für Erwachsene habt, dann schreibt ihr doch sehr gerne, ich würde sagen, auf Instagram, machst du irgendwie einen Post oder Direktnachricht an David?
Ich werde einen Post machen und als Direktnachricht könnt ihr uns das schreiben.
Und dann nehmen wir uns davor, einfach ein bisschen was zu gucken und auch mit reinzunehmen in diese Besprechung, weil ja, es A, schön ist, Empfehlungen zu bekommen von Leuten, die vielleicht da bewanderter sind und was, glaube ich, auch schön ist für die Interaktion, wenn man, es ist ein Geben und Nehmen im Leben.
Ja, es wäre mir, ich glaube, so als Hausaufgabe fände ich das ja, wir hatten das ja schon mal gesagt, gar nicht schlecht, wenn ihr uns mal ein Genre beibringt, wo wir beide uns einfach noch nicht auskennen. Und es ist ja nicht so, dass es über die Jahre wahrscheinlich bei dir genauso nicht immer wieder Vorschläge aufgeschlagen sind, aber das Anime-Genre oder das ganze, die ganze Anime-Kultur ist so riesig, dass ich einfach mich da nie dran getraut habe. Auch aber, weil ich sagen muss, es gibt ganz viel, für das ich mich nicht interessiere. Also was ich zum Beispiel klar sagen kann, ausschließen kann ich Filme, in denen kleine Mädchen mit großen Augen dastehen und sagen, das ist überhaupt nicht meins. Ich hätte gerne erwachsene Unterhaltung. Ich habe jetzt gerade schon Beispiele genannt. Akira, Perfect Blue sind solche Sachen. Ich höre immer wieder so Sachen, wie hieß dieser, The Wolf Brigade oder so. Aber es gibt ganz viele Filme, sehr wahrscheinlich auch die so meinen westlichen Ansprüchen.
Ja, ich meine, wir hatten ja auch Your Name oder Weathering with You. Sind jetzt auch beides so Filme, die tendenziell auch, glaube ich, als 12-, 14-jährige Person viel zu schwer zu Filme kann ich
genau,
den Zugang.
Genau, aber Your Name zum Beispiel fand ich ja fantastisch, aber ich glaube, bei Your Name ist ein perfektes Beispiel, weil da schnell die Grenze überschritten werden kann bei Anime-Filmen, wo das dann so in diese Richtung geht, die ich dann schon nicht mehr mag. Also zum Beispiel Kikis kleiner Zauberladen hieß der, glaube ich, oder? Das ist einer der Ghibli-Filme, die mir schon zu kindlich sind. Das möchte ich dann schon nicht mehr sehen. Vielleicht habt ihr Tipps in diese Richtung. Die Erwachsenen, die so ein Einstieg sind, die so Filme, die man als Anime-Neueinsteiger gesehen haben muss, um den Background zu haben. Gerne auch Geheimtipps.
Und damit sich David warm macht in die Richtung, guckt er nochmal Coco vorher.
Ja, stimmt, den wollte ich auch noch gucken. Mist. Also, wir lassen uns ein bisschen Zeit. In 3 Wochen, 4 Wochen oder so können wir fragen, erklären wir euch, wie fanden wir denn das?
Auch wenn ich Zeit habe und es kommt was Gutes bei rum, gute Vorschläge, dann gucke ich das auch schnell.
Ja.
Sehe wirklich so nach Lust und Laune. Leute, wir nähern uns langsam dem Ende dieser sehr grandiosen Folge. Also, wir hatten letztes Mal übrigens richtig liebes Feedback, muss man mal sagen, weil sehr ehrliche Momente dabei waren. Wir haben uns nicht für die Hucke voll gelogen wie sonst, sondern es waren ehrliche Momente dabei. Sehr schönes Feedback und David hat sich bombastisch vorbereitet. Im großen Finale der 16. Folge von 2 wie Pech und Schwafel holt er jetzt einen Ranking-Vorschlag raus, auf den er sich vorbereitet hat.
Ich habe mich nicht vorbereitet, aber
hast ihn nicht?
Nee,
weil du es aus dem FF kannst.
Nee, glaube ich nicht.
Woher kommt das eigentlich aus dem FF können? Naja. Ich habe heute Uncanny Valley gelernt, das reicht schon, mehr muss ich heute nicht lernen.
Wir können ja gerne mal wieder, ich hatte in diesem Fall eigentlich letztes Mal schon einen Community-Vorschlag, den nehme ich einfach, greife ich einfach auf. Ich weiß den Namen nicht mehr, wer uns den vorgeschlagen hatte, aber jemand schrieb uns Tanzszenen, weil wir ja neulich darüber sprachen, dass, wie hattest du genannt, Tom Hiddleston ist so ein geiler Tänzer in
ja.
Du hast mir danach auch...
Er tanzt gerne.
Und dann schlug einer vor, dann redet doch mal über...
Geile Tanzszenen. Geile also, Tänzer, Nummer geile eins. Oh, ganz klar für mich, also du, oh Gott, jetzt geht's richtig vor dem inneren Auge. Ich sag jetzt ein paar Sachen, die mir einfach sofort einfallen. Also mir fällt natürlich sofort ein, Dirty Dancing, als sie das erste Mal tanzen üben und du siehst, die Kamera geht 360 Grad an Patrick Swayze und Jennifer Grey rum. Heißt sie Jennifer Grey?
Mhm.
Und sein Rücken, tut mir leid, bis heute der geilste Männerrücken. Oh, ich weiß nicht, warum der jemals gefilmt wurde. Diese Muskulatur, die sich bewegt und wie sie da tanzen in diesem Raum alleine, finde ich mega, als sie das erste Mal diese Übungssache machen. Dann unbedingt Hugh Grant, wie er tanzt in Tatsächlich Liebe als Prime Minister, den Flur da lang und dann so richtig abgeht und zeigt natürlich Tom Cruise, mhm. der da durch den da lang slidet, ikonisch mit der Sonnenbrille und dem Mikro in der Hand. Dann Tanzszenen, machen wir weiter.
Ich würde natürlich immer Gene Kelly nennen. Der in Singing in the Rain durch den Regen tanzt mit seinem Regenschirm an dieser Laterne, schwingt er sich so ran und I'm singing in the Rain. Wahnsinn. Also generell Gene Kelly war ein krasser Tänzer. Das fand ich immer super. La La Land fällt mir natürlich ein, diese große ja. Szene am Ende, wo sie dann zu dieser tollen Musik durch erst durch diese französischen, der da am Wasser lang tanzen und dann ist es plötzlich aber ein Sternenhimmel und toll.
Aber auch die Eröffnungssequenz. Also gerade meine Frau, die Mediendesign und Grafikdesign sich ja sehr, also studiert, sagt, was sie da an dieser Szene an Color, an Farbzusammensetzung, die ganzen Kostüme in der Eröffnungssequenz auf dem Highway in La La Land, nichts dem Zufall überlassen. Das ist richtig krass, was allein kostümtechnisch und farbtechnisch dort abgeht.
Auch die Choreografie da, das auf diesen Autos dann auch auf dem Highway, der dafür abgesperrt werden musste. Ich würde mal gerne noch eine Szene nennen, die gar nicht, die fällt jetzt nicht so ins Gedächtnis des Tanzes wegen, aber sie hat mit Tanz zu tun. Und zwar die Szene, in der ich mich das allererste Mal in meinem Leben verliebt habe. Das war es nicht du, Robert, sondern es war Michelle Pfeiffer in Batmans Rückkehr von 1992. Sie ist da schon Catwoman in dieser Szene und sie und Bruce Wayne, also Michael Keaton, werden auf einen Ball von Christopher Walkens Charakter Max Schreck eingeladen. Und er steht schon da und hat sich als einziges Maskenball und er hat keine Maske auf. Das ist nämlich das Spannende. Also es ist so toll, dieser Film. Aber die Ironie an der Szene ist, dass die beiden, die normalerweise maskiert durch die Gegend rennen, als einzige auf dem Maskenball ohne Maske da sind. Und sie kommt dann die Treppen runter und er guckt schon an und ich dachte so, oh Gott, in dem Moment habe ich mich verliebt. Und dann kommt sie und sie tanzen so ganz kurz unter einem Mistelzweig, was dann so einen Dialog herbeiführt, weil sie kurz vorher als Batman und Catwoman unter einem Mistelzweig einen Kampf haben. Und sie entdecken in dem Moment quasi durch diesen Dialog, dass sie Batman und Catwoman sind. Und diese Szene ist der absolute Hammer. Michelle Pfeiffer spielt so toll, während sie da tanzen. Das ist mein Lieblingstanz.
Davids große Liebe.
Meine große Liebe, der dann gar nicht so viel mit Tanz zu tun hat, aber der in so einem Tanzsetting passiert.
Eine der wohl ikonischsten Tanzszenen ist ganz sicher auch John Travolta und Uma Thurman in Pulp Fiction im Jack Rabbit Slim. Sie haben gerade Shakes geordert und dann tanzen sie mit diesem.
Aber ich also das Skurrile an dieser Tanzszene war für mich immer, dass ich nie sagen konnte, ist das totaler Müll?
Oder ist das cool?
Ist das cool?
Also und das ist Kult. Da entsteht Kult.
Aber das ist ja auch Pulp Fiction insgesamt. Pulp Fiction ist eigentlich auch so eine Frage, wo man sich die ganze Zeit, was reden die da? Auch die Geschichten. Ne?
Das ganze Opener, dass ob eine Frau oral befriedigen oder die Füße zu massieren in der gleichen Liga spielen würde, man dafür Männer aus dem Fenster schmeißen dürfe, ist super.
Ja.
Tanzszenen weiter. Ganz ehrlich, relativ neu. Du wirst sagen, Robert, bist du beschissen? Aber in der Guy Ritchie-Aladdin-Verfilmung als er auftaucht,
in
Genie als Prinz Ali in Agrabah, komm, das ist ein riesen fettes Setting. Ich finde das wirklich cool. Die habe ich mir ein paar Mal noch angeguckt und okay, nee, Greatest Showman ist eher Gesang, was ich dann nehmen würde. Aber ja, der Auftritt in Agrabah finde ich eine mega coole.
Aber damit haben wir mehr als fünf
Sachen. Aber es gibt bestimmt noch es gibt so tolle.
Ja, aber darum geht es ja hier so ein bisschen.
Ja, aber ich weiß so, Grease, ich meine, Grease.
Saturday Night Fever, da ist John Travolta, zeigt er das erste Mal, dass er tanzen kann. Und da gibt es diese geile Disco-Tanzszene, die finde ich wirklich toll.
Da gibt es bestimmt noch so großartige Sachen.
Auch jetzt immer Guardians of the Galaxy 1, das Dance-Off.
Stimmt.
Ne, ist natürlich eigentlich kein echter Tanz, der da passiert, aber es hat mit Tanz zu tun und es ist so eine, als ich den damals gesehen habe, dachte ich, welcher Regisseur macht in einem Marvel Big Budget Blockbuster-Ding die große Schlacht gegen den Endgegner, sagt er sich, okay, wir machen eine Dance-Off. Wie toll ist denn das eigentlich?
Ja, ungefähr so ist es, glaube ich, auch in Ich einfach unverbesserlich 3 oder sowas. Ne? Da trifften sie doch auch so einen Tanzgegner.
Den habe ich nicht gesehen.
Gut, wir haben auf jeden Fall unser Ranking zusammen und nähern uns dem Ende der Folge. Bleibt bloß noch zu sagen, dass David natürlich eine wichtige Tanzsequenz vergessen hat, aber das könnt ihr gerne auf seinem eigenen Kanal nachschauen, nämlich in Moonwalker. Beginnt alles mit Tanzen, auch wenn sehr zusammenhanglos, in Michael Jacksons ersten und einzigen Hollywood-Film. Nach langem Weg und vielen großartigen Regisseuren, mit denen er gearbeitet hat, könnt ihr euch mal angucken.
Hast du Moonwalker mal gesehen?
Nein, aber ich habe dein Video gesehen und deswegen weiß ich jetzt schon ein bisschen mehr über Moonwalker.
Ja, es ist ganz witzig, dass in meinem persönlichen Umfeld keiner Moonwalker jemals gesehen hat, aber ich hatte dann auch im Video nur die These gestellt, so niemand hat das je gesehen und in den Kommentaren haben sich die Leute überschlagen mit, also ich glaube, das einzige Kommentar, was man darunter fand, war, ja, habe ich gesehen, lief doch im Kino, ganz viele haben den auch im Kino gesehen, weil er in Europa doch im Kino lief und da war ich sehr überrascht, dass so viele Menschen den dann doch noch kennen.
Habe ich nie gesehen.
Naja, nee. Guckt euch das Video gerne an, ja, auf meinem Kanal, hat sonst niemand geschaut, aber ja,
so ist jetzt auch nicht.
Naja, aber schon die Hälfte weniger.
Unterstützt David, sonst ist er traurig. Guckt es euch an.
Tschüss.
Tschüss. Und damit schalten wir raus aus dem Podcast und rein in die Werbung. David!
Ich trinke noch.
David!
Ja.
David!
Ja.
Wir haben gerade über was gesprochen. Du hast gesagt, du tust dich so schwer damit, ne? Du tust dich so schwer damit, zum Beispiel geballte Informationen einfach so hintereinander zu sagen. Mhm. Das fällt dir irgendwie schwer. Weißt du, was überhaupt nicht schwer ist?
Was denn?
Einen Überblick über all seine Versicherungen zu haben.
Schöne Überleitung. Aber wie bekomme ich diesen Überblick?
Das ist super einfach. Kennst du die Clark-App?
Kenne ich, ja.
Ja, Clark, C-L-A-R-K. Mhm. Haben wir schon im Podcast schon manchmal drüber gesprochen. Ja. Das ist eigentlich super einfach. Du kannst da innerhalb von wenigen Minuten einen Überblick über all deine wichtigen Versicherungen haben. Und das Schöne ist daran, auch wenn du mal was ändern musst oder was geändert werden soll, das kann alles Clark für dich machen. Denn die haben Versicherungsexperten, die durch tausende Tarife durchscannen können, welche Versicherung für deinen Lebensstil genau die richtige ist. Also David ist ja so einer, der wenn ein Fahrrad, wenn er mal fährt, vielleicht auch mal umfällt. Da braucht man eine andere Versicherung als jemand, der nur viel zu Hause auf der Couch sitzt beispielsweise. Und Clark kann das alles für dich möglich machen. Da kannst du deine Versicherung auch hochladen. Da können die geprüft und gecheckt werden. Ist es genau für dich das Passende? Wichtig ist immer zu wissen, dass man dann sein Versicherungsmandat auch überträgt auf Clark. Das ist in der Versicherungswelt so gang und gäbe. Nichts, was die jetzt erfunden haben. Das heißt, dein bisheriger Versicherungsvertreter, wenn es jetzt eine Unfall- oder eine Haftpflicht- oder eine Krankenkassenversicherung, also eine Gesundheitsversicherung ist, dann ist natürlich klar, das Mandat wird übertragen auf Clark. Aber kann man auch jederzeit wieder kündigen und ist natürlich kostenlos. Und wenn ihr jetzt Clark ausprobiert. Ihr findet natürlich alle wichtigen Infos und Links in den Shownotes. Dann kriegt ihr sogar einen Shopping-Gutschein im Wert von 30 Euro, wenn ihr zwei von euren bestehenden Versicherungen hinzufügt. Pechschwafel 54, also Pechschwafel 54 als Ziffern. Das hintereinander. Und dann ist dieser Gutschein euer, insofern ihr natürlich zwei Versicherungen eintragt. Und das könnt ihr natürlich dann verwenden oder diesen Gutschein für Apple, für Ikea, für Amazon, whatever ihr gerne wollt und braucht. Und Clark ist da ein ganz einfacher Begleiter, um bestens abgesichert zu sein. David, hast du Lust, mal drüber zu schauen? Weil dein Lebensstil, der könnte ja bestimmte Versicherungen nach sich ziehen.
Ich glaube, ich mache das mal, Robert. Danke für den Tipp.
Bei welcher App?
bei Clark.
Ganz einfach. Vielen Dank und damit schalten wir raus aus der Werbung zurück in den Podcast.